Hallo und herzlich willkommen zum Bordcast. Hier ist Frederik und ja, heute soll es um die Nachbetrachtung der BerlinCon gehen, eine große Brettspiel-Convention, an der ich ja am letzten Wochenende teilgenommen habe zum Zeitpunkt der Aufnahme und war natürlich in Berlin auch bei der Spiel des Jahresverleihung und war dort nicht alleine und mit wem ich dort viel unterwegs war und was wir erlebt haben, was wir gespielt haben und was wir über einige Neuheiten schon berichten können, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, und einige würden jetzt vielleicht erwarten, dass der Stefan Hanf, mit dem ich ja hin und zurück gefahren bin und viel Zeit miteinander verbracht habe, jetzt heute im Podcast ist. Das stimmt aber nicht, denn ich habe einen anderen lieben Freund hier eingeladen, der auch mit auf der BerlinCon war. Wir sind unabhängig voneinander angereist, aber haben dort auch viel Zeit miteinander verbracht. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast und sag ganz herzlich willkommen, lieber Fabian von Bretter Late Than Never. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Wir haben letztes Jahr auch schon zusammen erzählt, was auf der BerlinCon so los war und dementsprechend starten wir jetzt einfach quasi eine kleine Tradition, denn ab zweimal ist es doch Tradition.
Absolut. Und leider ohne Daphne, die war natürlich auch von Herzen eingeladen, die verbringt aber jetzt gerade mit ihrer Mutter einen Urlaub in Portugal und da können wir an der Stelle mal einen schönen Urlaub wünschen in der Entfernung und dann bleiben wir beide übrig und können mal so ein bisschen erzählen. Und wir haben uns entschieden, chronologisch vorzugehen, weil das wahrscheinlich am einfachsten ist. Also was haben wir erlebt? Was haben wir gespielt? Welche Neuheiten haben wir gespielt? Was können wir berichten? Und natürlich, was gab es so an Events drumherum von der Spiel des Jahresverleihung über das Kneipenquiz, an dem wir waren und vielleicht noch andere Events. Du bist, glaube ich, am Donnerstag auch angereist schon, ne?
Ja. Korrekt.
Ja. Habt ihr am Donnerstag schon was gemacht? Weil Donnerstag war ja noch kein Event oder habt ihr euch da einen gemütlichen Abend gemacht, Toni Daphne?
Also wir waren diesmal in der Planung so spät dran, dass wir kein Zimmer mehr im Estrel selber bekommen haben und haben uns stattdessen in einem anderen Hotel eingemietet und haben dementsprechend dann abends in diesem Hotel nicht viel zu tun gehabt und erstmal die erste BerlinCon-Neuheit, die wir schon vorab zugeschickt bekommen hatten, glücklicherweise, und direkt eingepackt haben, weil wir es zu Hause noch nicht geschafft haben, zeitlich im Hotel gespielt.
Welche war das?
Das war Circadia.
Witzig, und das haben wir auch gespielt an dem Abend.
Na, siehst du mal, dann können wir ja direkt darüber reden.
Auf geht's.
Ja, Circadia von Elsinore Games ist ein kleines Kartenspiel, wobei von der Packung her nicht die allerkleinste Schachtelgröße, sondern so die Crew-Kosmos-Größe. Und ja, wir haben es da mit einem Spiel von Hisashi Hayashi zu tun. Der hat ja durchaus von sich reden gemacht in letzter Zeit, mit dem Spiel des Jahres letztes Jahr unter anderem, Bombusters-Autor. Und ja, im Wesentlichen haben wir hier ein Spiel, bei dem wir Karten auslegen wollen. Wir wollen Sets sammeln, so ein bisschen ein Rommé-artiges Spiel, könnte man sagen, aber mit seinen eigenen Kniffen, denn je nachdem, was für Karten wir da vor uns auslegen und sammeln, können wir dann verschiedene ausliegende Auftragskarten erfüllen. Und der Clou ist immer, dass ich so ein bisschen auch darauf achten muss, immer wieder Handkarten nachzubekommen, denn abhängig davon, welche Zahlen ich ausspiele, darf ich die entsprechende Anzahl an Handkarten immer nachziehen. Ne? Ich kann also quasi Sets aus Zweiern sammeln und Sets aus Fünfern sammeln und so weiter. Aber abhängig davon, welche Zahl ich spiele, darf ich Karten nachziehen. Und das macht es ganz interessant, weil man sich immer fragen muss, jetzt will ich eigentlich auf den einen Auftrag spielen, aber ich brauche auch mal wieder neue Karten. Und da ist man immer in einem kleinen, aber gut zu durchschauenden und sehr einstiegsfreundlichen Dilemma gefangen.
Ja, mir hat es auch gut gefallen. Ich habe es mehrfach gespielt an dem Wochenende und möchte abraten von Partien zu fünft, denn wir haben es zu fünft gespielt und das war tatsächlich sehr zäh und sehr langatmig, weil du ja immer Sets sammelst. Es gibt ja so drei verschiedene Arten von Tieren und die willst du dann eben sammeln und darfst immer nur Karten legen, die dann eben um eins größer sind als die vorherliegende Karte. Dann kannst du dann immer mehrere der gleichen Zahl auslegen und das ist alles ganz schön, aber wenn du das halt zu fünft machst, dann kann das mitunter echt dauern, bis du wieder dran bist. Und dann machst du halt manchmal so Sachen wie, ja, ich lege jetzt hier eine Karte aus und ziehe wieder eine und dann machen vier andere einen Zug und es kann dann eben mal ein bisschen länger dauern, wenn die dann mehrere Karten spielen, nachziehen, welche ziehe ich nach, welche will ich haben, hier habe ich noch ein Set, das möchte ich hier sammeln und so und dann kann das manchmal ein paar Minuten dauern, bis du wieder dran bist und das habe ich sehr zäh empfunden und wir haben nach so einer Stunde gedacht, ach, jetzt könnte es dann auch mal vorbei sein. Ich habe es dann aber in der Folge auch nochmal zu zweit und auch zu dritt gespielt Und da hat es mir dann erheblich besser gefallen und würde also hier empfehlen, tatsächlich die mindestens mal die ersten Partien, bis man es dann zu schätzen gelernt hat, zu dritt oder vielleicht zu viert maximal zu spielen, damit man ja ein bisschen zügiger drankommt, weil das Spiel trägt jetzt auch nicht irgendwie eine Stunde oder länger, aber für so eine gute, knackige halbe Stunde oder so ist das wirklich ein prima Spiel. Das hat echt Spaß gemacht, fand ich auch.
Ja, also wir können ja mal vorwegschicken, den meisten Leuten ist das wahrscheinlich sowieso schon klar, aber das, was wir heute hier machen, sind alles Ersteindrücke, manchmal sogar irgendwie nur halbe Partien oder so. Das heißt, wir sind weit weg davon, irgendwelche finalen Meinungen von uns zu geben, sondern wollen euch eher so ein bisschen einen Einblick geben darin, wie funktionieren die Spiele, was machen die, was ist das für ein Spiel und so weiter. Und was du gesagt hast, lustigerweise, ich habe mich mit dem Joe von Elsner Games unterhalten auf der Messe und als wir uns über Circadia unterhalten haben, hat er von sich aus sogar gesagt, er findet es auch zu fünft eigentlich ein bisschen zu zäh. Also da hat er die gleichen Erfahrungen gemacht wie du und somit, es geht zu fünft, wenn man unbedingt will. Anscheinend ist es aber selbst vom Verlagsseite nicht die Optimal-Spielergröße.
Ja, ich habe mich darüber auch mit ihm unterhalten und gesagt, oh nee, zu fünft, das ist gar nichts in der Erstpartie, lass das bleiben. So, aber wie gesagt, wir haben dann dem Spiel nochmal nicht eine Chance gegeben, sondern wir haben ja da was gesehen. Das Coole ist ja, die Sets, die du sammelst, die müssen sich immer so abwechseln in so einer Tag- und eine Nachtphase. Deswegen Zirkadia, der Tag-Nacht-Rhythmus, der zirkadiane Rhythmus. Und diese Entscheidungstiefe, die da drin steckt, die finde ich wirklich cool. Und ja, deswegen freue ich mich auf weitere Partien dieses Spiels. Wir werden das sicherlich irgendwann in der einen oder anderen Form hier auch mal besprechen. Aber es war auf jeden Fall ein sehr guter und ein sehr positiver Ersteindruck, wenn man mal von der Partie zu fünft absieht. Ne? Ja, wir haben am ersten Tag noch was Schönes gemacht. Wir sind nämlich donnerstags angereist, der Stefan Hanf, der Stefan Hollein und ich im Auto. Und wir hatten das komplette Auto voll mit Spielen für 4 oder 5 Leute, die wir dann beim Flohmarkt abgegeben haben. Das heißt, wir hatten sowohl den Rücksitz umgeklappt, bis auf einen kleinen schmalen Sitz, auf den hat sich dann der Stefan Hanf gequetscht und wir saßen dann da alle relativ beengt und ich war noch nie so dankbar, eine komplette Fahrt nach Berlin alleine zu bestreiten, ohne zu wechseln, weil das war wirklich schon eng und ungemütlich. Wurden aber reich belohnt, weil wir dann abends am Donnerstag in einem Escape Room waren, nämlich der Stefan und ich. Und wir waren dort zusammen mit dem Hans Höh von Funtails und mit der Dima und haben gemeinsam einen wunderbaren Escape Room erlebt, nämlich Brandon Darkmoor. Und Brandon Dark oder Dart? Naja, also Brandon Darkmoor, glaube ich. Dartmoor? Naja, also so hieß er. Das war ein total cooler, immersiver Raum, bei dem wir so eine Gruselgeschichte erlebt haben. Und es hat echt Spaß gemacht. Es war gar nicht so viele Rätsel mit dabei, aber es war eine sehr schöne, angespannte, gruselige Atmosphäre ohne Jumpscares. Das mag ich überhaupt nicht, wenn jemand um die Ecke kommt, mich anspringt und Buh macht. Aber es waren sehr coole Effekte dabei und wir haben uns tatsächlich alle so ein bisschen gegruselt und konnten dann aber Gott sei Dank natürlich das Rätsel um diese Geister lösen. Also wenn ihr mal in Berlin seid, da gibt es echt tolle Escape-Räume und das war einer davon. Der war auch auf dieser Terpica-Liste mal sehr weit oben, ist mittlerweile ein bisschen durchgereicht worden nach unten, aber ist trotzdem einer der Räume, die in Berlin da empfohlen sind. Und Terpica ist so diese Übersichtsliste der unterschiedlichen Escape-Räume, die es so in der ganzen Welt gibt. Und da ist er tatsächlich auch ganz positiv bewertet. Und uns hat er auch sehr gut gefallen. Und dann haben wir uns noch ein bisschen zusammengesetzt und haben davor und danach tatsächlich auch noch einiges gespielt. Unter anderem ein Spiel, das mal ein Kickstarter war. Gluty Bear and the Worst Truck oder Wurst Truck. Kennst du das? Sagt dir das was?
Ich habe das schon gesehen, aber ich weiß gar nicht so genau, was das ist. Ich kenne nur, weil es halt so verrückt, deshalb ist mir das mal aufgefallen.
Das ist wohl ein Bekannter oder ein Freund oder so vom Stefan Hollein, der das mal entwickelt hat oder Freunde von ihm oder so. Ich weiß gar nicht genau, muss er mal erzählen. Und das ist nur in so einem Booster-Päckchen erschienen und besteht aus ganz wenigen Karten. Und eigentlich ist es so eine Art Social Deduction. Nein, ist nicht ein Social Deduction. Ist, glaube ich, ein bisschen ein Deduktionsspiel. Also du hast eine Karte auf der Hand, das ist entweder ein Bär oder eine Wurst oder eine Kartoffel oder ein Pommesstäbchen oder so oder eine Pommes und ein Pommesstäbchen, irgendwie sowas. So ein Essstäbchen. Und musst halt versuchen zu gewinnen, indem du, wenn du die Bärenkarte auf der Hand hast, kannst du gewinnen, wenn du 2 Karten in der Mitte aufdeckst und die sind dann die Lebensmittel oder die Wurst muss es sein. Und wenn du die Pommesgabel in der Hand hast, dann musst du die Pommes und die Wurst aufdecken. Also irgendwie gibt es so Zusammenhänge. Und das Einzige, was du machen darfst in einer Runde, ist entweder deine Karte gegen eine der beiden in der Mitte austauschen oder deine Aktion machen und die Karten dann entsprechend korrekter aufdecken. Oder du kannst passen, aber das kannst du nur einmal. Also kannst du es nicht zweimal hintereinander machen. So, also wenn du deine Karte halt partout nicht hergeben willst, kannst du auch passen. Und das ist ein schönes, kleines Täuschungsspiel. Wer hat jetzt gerade welche Karte? Und das hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mal geguckt, ich habe es jetzt nicht im Handel gefunden. Deswegen brauchen wir jetzt nicht so tief drauf eingehen. Aber es hat auf jeden Fall uns zumindest an dem Abend echt sehr viel Spaß gemacht. Das haben wir so beim Essen kurz vorher mal weggesnackt.
Ich glaube, in der Story von dem Abend habe ich es auch einfach gesehen und erinnere mich jetzt daran.
Ja, das kann gut sein. Dann haben wir ein bisschen, auch von Elsnir lustigerweise, 13 Leaves gespielt. Das kannte nämlich der Stefan Hollein noch nicht. Das liebe ich ja über alles. Da habe ich ja schon häufiger hier drüber gesprochen. Du magst das, glaube ich, auch ganz gerne, ne?
Ich habe da nur eine Partie gespielt, als ich mal bei dir zu Besuch war, aber die hat mir sehr gut gefallen, ja.
Und dann haben wir die Amigo-Neuheit an dem Abend ein paar Mal gespielt, nämlich Fantastique. Hast du das schon ausprobieren können?
Nein, da bin ich mal gespannt, was du zu berichten hast.
Fantastique ist so ein Spiel, bei dem du Fächer auslegst und du kannst die in verschiedenen, die haben verschiedene Zahlwerte und die Zahlen korrespondieren immer mit der gleichen Farbe. Und letztendlich geht es darum, wer legt den größten Fächer in einem bestimmten Zahlenwert aus und wer legt den höchsten Zahlenwert aus. Und der, der den größten Fächer auslegt, bekommt eine Punktekarte und die steigen natürlich von Runde zu Runde, gibt es dann mehr Punkte. Und wer den höheren Zahlenwert auslegt, der darf sich aus einer offenen Auslage wieder Karten auf die Hand nehmen, um die eigenen Handkarten zu verstärken. Und so willst du halt möglichst große Gruppen gleicher Zahlen spielen. Gleichzeitig gibt es aber eine Schlusswertung, für die dann richtig viele Punkte nochmal abgeschmissen werden. Und für diese Schlusswerte gibt es dann halt so, du musst die meisten Karten einer Straße haben oder du musst die meisten Einser und Zweier haben oder die meisten Siebener und Achter auf der Hand oder sowas. Das heißt, du willst im Laufe des Spiels natürlich bestimmte Karten ausspielen. Gleichzeitig willst du aber auch welche für diese Schlusswertung auf der Hand behalten. Und diese kleine Feinheit, dass die Person, die den größten Fächer, also die meisten Karten ausspielt, die Punkte bekommt, die den höchsten Wert ausspielt, aber dann aus einer offenen Auslage Karten nehmen kann. Das ist ein ganz schöner Entscheidungskorridor, weil in dieser offenen Auslage liegen manchmal auch mehrere Karten bis zu drei der gleichen Zahl und dann kann es eben auch sehr lukrativ sein zu sagen, komm, diese Runde verzichte ich mal auf Punkte und spiele vielleicht, wenn du 5 Zweier ausgespielt hast und damit schon einen großen Fächer, spiele ich vielleicht halt nur mal eine 6 aus und kann mir dafür aber 3 Karten aus der Mitte nehmen, um dann halt den nächsten oder übernächsten Fächer zu gestalten, ein bisschen drauf zu sparen auf einen größeren Fächern. Das ist ein ganz schöner Kipppunkt. Wann steige ich in dieses Beat-Verfahren mit ein? Wann habe ich vielleicht zu viele Karten ausgespielt, sodass mir hinten raus ein bisschen die Puste ausgeht? Und ich finde so diesen Entscheidungskorridor, wie viele Karten spiele ich aus, wann spiele ich sie aus und welche Höhe spiele ich aus, den finde ich tatsächlich sehr reizvoll. Ich habe von dem Spiel jetzt insgesamt vielleicht so 6 oder 7 Partien gespielt. Und es war so ein bisschen wie Meister Makatsu letztes Jahr. Das gewinnt aus meiner Sicht von Partie zu Partie. Macht mir echt Spaß und ist, könnte, glaube ich, so ein Titel sein, der mich jetzt die nächsten Wochen und Monate ganz gut begleitet. Also könnte dir, glaube ich, auch Spaß machen. Du magst ja eh so Kartenspiele ganz gerne, ne?
Ja, das klingt genau noch was, auf das ich mich zurecht freue.
Habt ihr an dem Donnerstag noch was gespielt? Sonst hätte ich noch ein, zwei Kleinigkeiten, die aber schnell gehen.
Nee, wir waren nach 2 Partien Circadia dann von der langen Fahrt so erschöpft, dass wir ziemlich bald schlafen gegangen sind. Also erzähl du mal lieber.
Also ganz kurz, von Moses haben wir noch das Vampirhotel gespielt. Das ist ein kleines Stichspiel für Kinder, bei dem du farbige Karten ausspielst und die erste ausgespielte Karte ist sozusagen die Trumpffarbe und dann wird gezählt am Ende der Runde, wer die letzte Karte dieser Farbe ausspielt, bekommt alle Karten in diesem Stich und in dem Stich können Vampire sein, die bringen Pluspunkte und wenn du Knoblauchzehen oder so Knoblauchknollen drin hast, dann tilgen die Punkte der Vampire und dann gibt's halt keine Punkte da drauf und dann geht's halt am Ende darum, wer hat die meisten Vampire gesammelt. Ist ein süßes kleines Stichspiel für Kinder, das haben wir mal ausprobiert und die Dima hat da sehr viel Freude dran gehabt, da habe ich ihr das direkt mitgegeben für ihren Sohn. Das spielt sie dann gerne und das war wirklich, also wenn man Kinder hat und die man an Stichspiele heranführen will, echt ein tolles Spiel. Und dann haben wir noch eine Runde oder zwei Omiao Wow gespielt von den Game Builders. Das ist so ein kleines Ladder Climbing Spiel. Hast du das schon ausprobiert? Sagt dir das was? Auch nicht.
Nein, ich habe es gesehen, aber ausprobiert habe ich es nicht.
Okay. Ja, ist ein bisschen unintuitives Ladder-Climbing-Spiel. Da habe ich jetzt auch schon so meine 8, 9 Partien. Das habe ich schon seit ein paar Monaten gespielt, auch beim Beeple-Wochenende und so. Da möchtest du letztendlich Karten ausspielen und kannst entweder, wenn Karten in der Mitte liegen, die erweitern. Also da liegt eine 2, dann kannst du noch eine zweite oder dritte 2 dazulegen und kannst sozusagen den gleichen Wert erweitern zu einer Kartengruppe. Du kannst aber aus einer 2 auch eine 3, 4 hinlegen und dann kannst du so eine Straße beginnen. Oder du spielst mehrere Karten der gleichen Zahl von vornherein aus, dann kann die aber nicht mehr zu einer Straße erweitert werden, sondern nur zu einer größeren Gruppe. Und da gibt es sehr kleinteilige, kleine Regeln, aber die sind tatsächlich, wie ich finde, sehr clever, aber so ein bisschen unintuitiv. Also man muss sich da schon so ein bisschen reinfuchsen, immer wieder aufs Neue. Und ich habe das Spiel jetzt ein paar Mal gespielt und werde es demnächst auch mal rezensieren, also brauche ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber ist tatsächlich clever, aber ein bisschen unintuitiv. Das wäre vielleicht so das erste Fazit, genau. Ja, komm, dann gehen wir mal auf die BerlinCon. Der Donnerstagabend, der war cool und die BerlinCon war noch cooler. Wie ging es bei euch los am Freitag?
Ja, am Freitag fängt ja erst um, ich glaube, um 16.30 Uhr oder so die Game Night an, aber um 14 Uhr ging schon so das, ich weiß gar nicht die offizielle Bezeichnung, aber quasi die von Verlagsseite so die Presse-Event-Vorstellungsgeschichte los, bei der einige Verlage, ziemlich viele sogar, also da war ich überrascht. Ich glaube, du warst letztes Jahr da auch schon bei ein paar Veranstaltungen, ich nicht, aber ich glaube, es war diesmal deutlich mehr, oder? Ja, du nickst. Also waren viele Verlage in mehreren Räumen auf zwei Stockwerken und haben da ihre Neuheiten schon mal vorgestellt, dass man sich die ein bisschen in Ruhe angucken konnte. Und ja, das war mega cool, das ganze Event schon mal, finde ich. Also das ist, ich hoffe, das geht so weiter in den nächsten Jahren bei der BerlinCon. Und da haben wir direkt als erstes zusammen, wir sind dann nämlich zusammen angekommen, sind wir so in so einen Raum gelotst worden direkt von Cosmos und haben uns da an einen Tisch gesetzt und haben gemeinsam mit dem Autor des Spiels den dritten Teil, oder eigentlich ist es ja der vierte Teil schon, von Die Crew ausprobieren können. Die Crew, Reise zum, wo reisen wir diesmal hin? Zum
Jagd um die Welt.
Nee, Jagd um die Welt, so genau. Wir jagen uns also um die Welt diesmal thematisch und es ist natürlich das alte Crew-Prinzip, also ein kooperatives Stichspiel, aber ich finde, es hat schon deutlich neue Aspekte drin, also mehr noch als sich 1 und 2 unterschieden haben, ist jetzt 3 ein bisschen eigen, weil wir so eine Kampagne spielen wieder natürlich, aber die Aufgabenverteilung läuft komplett anders, also nicht komplett anders, aber es ist schon quasi so ein bisschen spiegelbildhaft. Bei die Crew kriegt jeder einen oder mehrere Aufträge. Diesmal kriegen wir als Gruppe immer nur genau einen Auftrag, aber der hat es dafür ein bisschen in sich auch. Und als Belohnung dürfen wir dann, je nachdem wie schwierig diese Aufgabe war, ein paar Schritte auf so einer Weltkarte eben weiterlaufen und möchten da immer bestimmte Etappenziele erreichen, bevor so ein Zeitmarker die erreicht. Und wir haben da ein paar Runden spielen können und abgesehen davon, dass das Spiel mir in den 2-3 Runden, die wir gespielt haben, sehr gut gefallen hat, weil es erfrischende Aufgaben waren. Teilweise auch dann so Abschnitte der Karte zum Beispiel ganz anders funktionieren, also wo so komplett neue Regeln plötzlich sind und das Stichspiel neu interpretiert wird. Abgesehen davon hat es natürlich extrem viel Spaß gemacht, mal den Thomas Singh kennenzulernen und so ein bisschen hinter die Fassade zu gucken. Der hat uns viel dazu erzählt, wie seine Biografie das thematisch teilweise beeinflusst hat und war, glaube ich, selbst auch immer noch sehr begeistert von seinem eigenen Spiel. Und das ist immer was Schönes, oder findest du nicht?
Ja, das war vor allem schön, weil er an dem Tag, also kurz bevor wir eingetroffen sind, eigentlich sein Spiel zum ersten Mal fertig produziert in den Händen gehalten hat. Und man hat ihm diese Freude und auch den Stolz noch so ein bisschen angemerkt. Das fand ich also total schön. Der war total sympathisch, total positiv, ne, wie ja überhaupt die meisten Spielerautoren sehr positiv und sympathisch sind, die ich kennenlernen durfte bisher. Aber du hast ihm so eine kindliche Freude angemerkt, dass er so sein Spiel mal zum ersten Mal in den Händen gehalten hat und sagt, oh, jetzt muss ich ja selber gucken, ich weiß noch gar nicht genau, wie das jetzt hier gemacht wurde und so. Und dann haben wir das gemeinsam mit ihm so ein bisschen entdeckt. Und er hat dann auch mit uns beiden und der Daphne die erste Partie gespielt und wir haben ja da bestimmt eine Stunde oder Dreiviertelstunde oder so mit dem die Crew-Jagd um die Welt gespielt und er hat uns verschiedene Szenarien gezeigt. Und das ist ja tatsächlich sehr abwechslungsreich, weil in diesem Kampagnenbuch gibt es dann unterschiedlichste Aufgaben. Also es ist eben nicht nur ein Reisen, so wie du es gerade beschrieben hast. Das ist auf einigen Seiten der Fall. Auf anderen Seiten gibt es dann aber vielleicht so Minispielchen, die wir dann bewältigen müssen. Oder wir haben eine Seite gespielt am Amazonas. Da musste man dann so reisen, dass du eine bestimmte Anzahl Schritte immer gegangen bist, damit du nicht auf die Kaimane trittst, die dort unterwegs waren. Und das fand ich auch sehr, sehr reizvoll. Und das war tatsächlich waren so ein paar Komponenten drin, wo ich dachte, cool, das ist tatsächlich nicht ein More of the Same, wie bei Die Crew und Die Crew Tiefsee, die zwar vom Anspruch ein bisschen auseinander gingen, also anspruchsvoller, aber tatsächlich ja das gleiche Spielprinzip waren. Und hier gibt's eben nur den einen Auftrag pro Gruppe und du hast sehr viel Abwechslung in den einzelnen Aufgaben in der Kampagne. Und das ist tatsächlich wahnsinnig bedauerlich. Dieses Spiel hatten sie noch keine Rezensionsexemplare vor Ort, sondern nur eine ganz, ganz kleine Anzahl zum Kaufen. Und ich habe ein Exemplar dem Willi Weber mitgebracht, der das hat zurücklegen lassen für seine Frau Hannelore, die Geburtstag hat. Das heißt, ich habe die ganze Zeit jetzt ein verpacktes Die Crew noch rumgeschleppt und habe ihm das gestern Abend übergeben. Und ich musste mich schwer zusammenreißen, das nicht aufzureißen und zu spielen, weil ich hatte wirklich an diesen ersten paar Partien, wir haben ja 4-5 Partien da gespielt, hatte ich richtig Freude und ich freue mich total, wenn mein Exemplar ankommt, weil ich bin schon ein großer Die Crew-Fan und Jagd um die Welt, das hat wirklich nochmal eine schöne andere Qualität und ich freue mich total, wenn das jetzt kommt. Das war ein schöner Ersteindruck.
Ja, so ging es mir auch. Ich habe da richtig Lust drauf. Ich war großer Fan von die Q1. Die Q2 hat mir auch gefallen. Den meisten Leuten ist sogar besser. Ich gehöre in das, ich glaube, zur Minderheit, die sogar die Q1 immer cooler fanden. Dann das Crew Family, das war, also da, das war mir ein bisschen zu banal, ehrlich gesagt. Aber das hier ist jetzt so ein, eigentlich quasi eine schöne Zusammenführung der guten Dinge aus Teil 1 und 2, finde ich. Also so zumindest mein Ersteindruck.
Dann freuen wir uns drauf, wenn der kommt. Und ich habe noch viel Vorfreude. Auch bei Cosmos ist ja dieses Batman-Spiel angekündigt. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Weißt du noch, wie es genau der Titel
Gotham,
ist?
Gotham irgendwas? Deep Crimes oder irgendwie so.
Sowas. Ja. Und sie haben nicht viel verraten, worum es da gehen könnte. Und sie haben auch nicht so allzu viel verraten, was da mechanisch passiert. Das haben sie noch sehr im Unklaren gelassen. Wir haben aber mal ein erstes Handmuster bestaunen können. Und da haben wir schon ein paar Komponenten gesehen, die mich natürlich total neugierig gemacht haben. Erstmal die gesamte Gestaltung von Michael Menzel fand ich wieder überragend. Und also das sieht wirklich richtig cool aus. Und es scheint so kleine Auftragskarten zu geben. Es gibt auf jeden Fall so Kampfwürfel. Dann ist der Spielplan so gestaltet mit so Licht- und Schattenseiten. Das kennt man schon so ein bisschen von Robin Hood auch möglicherweise. Es gibt auch so markierte Felder auf dem Spielplan ohne diese Adventskalendermechanik von Robin Hood, aber eben auch mit so einer Möglichkeit, sich da drüber zu bewegen. Dann gibt es so ein Batman-Symbol mit so einer roten Dekodierfolie. Es gibt so einstellbare Scheiben mit Lebenspunkten und so. Also durchaus ein Material, was mich sehr angesprochen hat. Und deswegen bin ich total heiß auf den Herbst, wenn dieses Spiel kommt, weil der Ersteindruck, rein der optische, den fand ich schon mega. Habe ich richtig Bock drauf. Aber wir konnten es eben nicht spielen und sie haben es nur zum Teasern ausgelegt, damit alle sagen, oh, ist das schön, aber sie haben nicht verraten, wie es spielerisch genau funktioniert. Ja.
Genau, das dritte Game, das da im Raum war, Moustache, das habe ich noch nicht ausprobieren können. Hast du das gespielt an dem Wochenende?
Yes, habe ich gespielt. Das ist cool. Erstmal, es hat Glitzerkarten. Glitzerkarten machen das Spiel besser. Jedes Spiel ist mit Glitzerkarten besser. Es ist ein kleines Stichspiel und ich gucke gerade mal, von der Altersangabe ist es für ab zehn Jahren für 3 bis 6 Spielende. Und es ist ein Stichspiel, was du in Teams spielst. Es werden am Anfang einer jeden Runde werden Teams zugelost. Und es heißt Moustache, weil die Karten, je höher der Kartenwert ist, desto größer der Schnurrbart des Tieres, das darauf abgebildet ist. Und du hast 4 Kartenfarben, die eine unterschiedliche Wertigkeit haben. Das heißt erstmal, musst du natürlich wie bei jedem anderen Stichspiel die Farbe bedienen. Und dann, wenn du eine höhere Zahl hast, stichst du natürlich. Gleichzeitig, wenn du diese Farbe nicht hast, dann ist vorher definiert, welche anderen Farben sind höherwertiger als eine andere. Also blau ist zum Beispiel der höchste Wert, keine Ahnung, rot ist ein bisschen weniger wert und so. Also so ist das eben gestaffelt. Und du willst dann Karten einsammeln, die bestimmte Sterne abgebildet haben und dann Punkte bringen. Und in jeder Runde gibt es doch mal eine Zusatzwertung. Also pinke Karten sind mehr, ein Stern mehr wert oder so. Oder jede blaue Karte ist ein Wert höher oder irgendwie sowas. Also es gibt so kleine Veränderungen und das Besondere ist eben, dass du das immer von Runde zu Runde teamweise auslost, wer zusammenspielt. Kann sein, dass wir beide im ersten Stich das Team sind und in der ersten Runde, in der zweiten Runde spielen wir dann wieder gegeneinander und immer das Gewinnerteam zieht sich dann verdeckt einen Punktepokal. Und da sind dann Punkte drauf, die aber eben unterschiedlich sind. Also in der ersten Runde kriegst du, keine Ahnung, 1, 2 und 3 Punkte. Und dann kann es natürlich sein, das ist ein bisschen der Nachteil, dass wir beide total toll zusammengespielt haben und wir ziehen 2 Pokale und du kriegst jetzt dann den 3er-Pokal und ich habe nur den 1er-Pokal, obwohl wir beide gewonnen haben, kann es eben sein, dass ich dann das Nachsehen habe. Das ist so ein Effekt, der mir jetzt in der ersten Partie nicht so zugesagt hat, das Stichspiel bis dahin, aber fand ich tatsächlich echt cool und echt clever. Aber da habe ich jetzt eben auch erst zwei Partien von gespielt. Die haben Spaß gemacht und auch, wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen demnächst, das hat auf jeden Fall Freude gemacht. Ja. Genau. Ich bin dann rüber zu Hasbro. Warst du da auch? Kurz mal Hallo sagen.
Ich habe da mal reingeschielt, aber da war so viel los gerade, da habe ich dann den Raum wieder gewechselt.
Okay.
Aber was hast du denn bei Hasbro gespielt?
Bei Hasbro habe ich nichts gespielt, da habe ich mir nur ein Sunnybell und ein Market Fresh mitgenommen. Die konnte ich als Rezensionsexemplare mitnehmen. Das Sunnybell, das hatte ich letztes Jahr schon mal gespielt. Das ist so ein leichtes, ich sammle Plättchen ein auf so einem Rundkurs und puzzle die dann als eingesammelte Muscheln und Meerestiere oder so, Schalentiere in meinen Beutel und muss die dann da so zusammenpuzzeln und die fallen immer nach unten durch. Ne? Also ich muss dann immer gucken, dass ich die sozusagen in die unterste Linie lege und da noch einpuzzle. Das muss ich jetzt noch ein paar Mal spielen. Das ist jetzt schon ein Jahr her, das habe ich jetzt nicht gespielt. Dann habe ich ein Market Fresh mitgenommen. Das wurde mir allerdings geklaut. Und zwar im Pressebereich.
Oha.
Ja, ich habe dann Stapel Spiele hingelegt an die Seite, also 3, gar nicht so ein Riesenstapel, 3 Spiele und meine Tasche. während ich im Pressebereich war bei einem anderen Stand. Und als ich mich umgedreht habe, war mein Market Fresh weg. Bei Hasbro gab es dann keins mehr. Die Pia schickt mir jetzt nochmal eins zu. Das fand ich tatsächlich ein bisschen enttäuschend, dass das passiert ist.
Ja, lag das da alleine oder mit mehreren Spielen auf einem
Haufen? Nee, das lag auf einem Stapel Spiele und zwar unter meiner Tasche. Also ich habe so einen Stoffbeutel mit meinem Wasser und meinem Proteinshake und meinen kleinen Spielen, die ich noch dabei hatte, da hingelegt und dann war das weg.
Dann war das ja wohl wirklich Absicht, weil ich dachte gerade, es kann ja sein, dass jemand anderes auch einen Markt frisch gekriegt hat und hat gedacht, deins wäre seins und hat jetzt zwei aus Versehen.
Nee, da lagen drei Spiele gestapelt aufeinander und das lag oben drauf. Nein, ist ja wurscht. Ja, Market Fresh ist ein Puzzlespiel, das ist eine Neuauflage von einem älteren Titel und da geht's letztendlich darum, dass du so kleine Plastik-, Obst- und Gemüsekörbe in eine Auslage puzzelst. Da gibt's auch verschiedene Spielvarianten, wir haben jetzt eine davon gespielt und du hast vor dir, glaube ich, drei verschiedene dieser Obstkörbe. Die sind dann immer wie so ein Domino rechts und links gefüllt mit einem anderen Obst und die willst du nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten in deinen Markt einpuzzeln, da große Gruppen bilden, um dann zu punkten. Und dann werden die Punkte auf so einem gemeinsamen Tableau abgetragen und in jeder Runde liegen noch, glaube ich, drei oder vier Plättchen offen aus. Und dann kannst du eines davon nehmen und setzt dann eines, das gezogene oder eines aus der Mitte ein und ja, puzzelst möglichst große Gruppen von Obst- und Gemüsekörben zusammen. Haben wir jetzt eine Partie gespielt. Es war jetzt nicht spektakulär, aber es hat durchaus Spaß gemacht, auf jeden Fall. Genau, wo warst du denn in der Zeit dann?
Ja, ich bin stattdessen bei Frosted Games reingelaufen und dann ziemlich lange nicht mehr da rausgekommen, weil da, da lagen einige interessante Spiele erstens und zweitens waren die auch sehr eifrig und sehr nett und haben uns da auch sehr vieles gezeigt. Der erste Tisch, an den ich hingelotst wurde, da wurde ich mit den Worten hingelotst, schnapp dir mal so etwas wie einen Frederik und spiele dieses Spiel mit ihm. Du kamst dann auch kurz danach eigentlich und wir haben das zusammen uns angeguckt, aber am Ende haben wir es getrennt voneinander gespielt. Wir haben es aber beide gespielt, also können wir uns mal kurz drüber unterhalten. Und zwar ist die Rede von einem Spiel, das kommt jetzt meinen Informationen nach wahrscheinlich so im September, also noch ein bisschen vor der Messe sogar raus. Und zwar Stibitzt. Ich habe gerade gar keine Autorendaten, also auf jeden Fall von Frosted Games. Autor können wir ja gleich vielleicht noch nachliefern. Du guckst schon mal, während ich erkläre, um was es geht. Stibitzt ist ein Spiel für bis zu 5 Personen, bei dem wir gemeinsam wir sind nicht wirklich eine Diebesbande, sondern jeder ist so ein eigener Dieb, aber wir machen einen gemeinsamen Coup oder mehrere gemeinsame Coups. Es gibt 4 bis 5, je nach Spielerzahl, verschiedene Anwesen, in die wir da einbrechen können. Und der Clou ist jetzt aber, dass einer immer der Drahtzieher ist. Also der plant jetzt den Coup für die Nacht und hat eben Karten auf, jeder hat diese Karten von diesen 4 Anwesen auf der Hand und der Drahtzieher fällt, verdeckt eine aus und legt die hin. Und alle anderen müssen dann auch verdeckt eine Karte auswählen und die hinlegen. Und dann werden die alle gleichzeitig aufgedeckt und wer entweder ist der Drahtzieher alleine in dem Anwesen, dann darf der dort alles einsacken, was es da gibt, alleine, weil es halt keiner mitbekommen. Oder mindestens eine andere Person ist auch dort, dann wird das aufgeteilt untereinander. Und was man da einsackt, sind eben auch wiederum Karten. Die brauche ich dann, um so Set-Collection zu machen, ganz normal, so ein bisschen wie bei Bonanza. Also je mehr ich von einem bestimmten Gegenstand, den ich da klaue, habe, umso mehr ist er wert. Ne, manche sind vielleicht schon bei weniger Karten was wert, aber dafür bringen dir viele von nichts mehr und andere sind am Anfang fast gar nichts wert, aber wenn ich ganz viele habe, dann sind sie auch ganz viel wert. Solche Sachen kennt man ja aus vielen Spielen. Während ich dann als Drahtzieher meine Beute da manage, weil ich muss dann quasi, ich habe immer nur Platz für 3 Sets, ist auch jetzt geht schon viel zu viel ins Detail eigentlich. Also ich muss da ein bisschen was machen und meine Punkte zusammen, währenddessen dürfen die anderen nochmal so eine Trostkarte ziehen und dann ist der nächste Drahtzieher. Das geht ratzfatz und ist halt so ein klassisches, der bräuchte ja eigentlich die Sachen, die in diesem Anwesen liegen, aber vielleicht ist das zu offensichtlich, deswegen legt er die Karte nicht. Aber vielleicht denkt er auch, dass wir so denken und legt sie gerade deswegen doch. So ein Spiel, ne? Ihr könnt es euch vorstellen. Und mir hat das tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Viel mehr, als ich nach der Erklärung erwartet hätte. Und ich hatte den Eindruck, dass auch bei späteren Partien, die ich dann an dem Wochenende noch beobachtet habe, dass eigentlich der Großteil der Leute so ging. Wie war es denn bei dir? Du hast es ja unabhängig von mir auch gespielt.
Ja, das hat so richtig viel Spaß gemacht. Ich habe es gespielt mit dem Daniel Wüllner und dem Dave Lusser, Producer Palusa. Und mit dem Stefan Hestermeier, dem Hesi von Frosted Games. Wir haben es zu viert gespielt in der Partie und hatten natürlich wahnsinnig viel Trash-Talk, weil du immer Leute versuchen willst, auch in deinen eigenen Bankraub irgendwie reinzuquatschen, weil im Idealfall hast du ja ein oder zwei, die dich begleiten, wenn du in diesen Safe rein willst. Also du kannst so einen Tresor knacken und das ist wertvoller, wenn du halt Leute mitnimmst. Alle anderen Raubzüge sind aber weniger wert, wenn du da mit anderen reingehst. Da willst du dann lieber alleine sein und dadurch entsteht natürlich auch eine schöne Dynamik in der Kommunikation am Tisch. Und gleichzeitig, wenn ich deine Auslage sehe, habe ich eine Vermutung, wo du hin willst. Und dann ist es genau das Ding, dass ich sage, ja, legt er das jetzt, weil er da hin will? Oder denkt er eh, dass wir wissen, dass er da hingeht? Jetzt geht er wo ganz anders hin. Und so. Und in dem Korridor habe ich eh immer Spaß. So, ne? Ich denke, was du denkst, was ich denke und so. Und dann wird viel gequatscht. Und dann sagt man, komm, wir gehen zusammen in den Safe. Und alle nicken und sagen, ja, 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 klar. Und jeder deckt was anderes auf. Und du merkst, alle lügen dich an. Du kannst dich auf keinen verlassen. Und ich fand das auch eine richtig coole Spielerfahrung. Ich finde auch die Gestaltung cool. Und was eben auch geil ist, dass jeder dieser Räume ja noch eine Zusatzfunktion hat. Also in dem einen Raum, wenn du da alleine reingehst, kannst du noch ein Bild rauben. In dem anderen kannst du auch einen Geheimgang nutzen. Das heißt, die erste Person zu sein, die jeweils in diesen Raum geht und dort alleine ist, ist nochmal deutlich wertvoller. Das wissen aber alle anderen auch. Und dann kann es eben sein, dass die dann halt da auch rein wollen. Und um das zu verhindern, musst du halt wieder entscheiden, wonach geht er jetzt? Will der als Erster in diesem Raum sein? Will er seine eigenen Sets vervollständigen? Will er woanders rein? Also da waren wirklich coole Entscheidungen drin und viel Trash-Talk und das sind so Kombinationen, die mir im Regelfall sehr gut gefällt und so auch hier. Auch die Gestaltung fand ich überragend. Also das ist ein Spiel, auf das freue ich mich richtig, wenn es rauskommt.
Ja. Ja, ich auch. Ich war nach meiner ersten Partie, also wie gesagt, alles Ersteindrücke, ne? Aber ich habe da direkt gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn wir in einem Jahr noch von diesem Spiel reden aus Gründen.
Oh wow, das ist ja eine frühe Vorhersage. Du bist ja.
Ja, ich meine, die kann auch sehr schlecht altern, mal sehen, aber falls nicht, kommt jetzt in der Folge nächstes Jahr hier der Einspieler von dieser Folge.
Ja. Ja. Fabian hat's gewusst. Also Fabian, du sagst, das wird Spiel des Jahres nächstes Jahr.
Nicht wird, aber das, also zumindest, dass das mal im Rahmen der Nominierungen und Empfehlungen mal diskutiert wird, könnte ich mir vorstellen.
Wir diskutieren tun die ja alles. Also komm, leg dich doch mal fest jetzt.
Ja,
komm,
dass das auch von uns diskutiert wird, meine ich. Dass das in Orakellisten auftaucht. Okay. Dass das vielleicht sogar empfohlen oder nominiert wird, kann ich mir vorstellen. Aber wer weiß, was noch alles rauskommt, ne?
Ja.
Wenn das ein super, super, mega, duper Ultra-Jahrgang wird, dann wird's natürlich für alle guten Spieler, die jetzt schon rauskommen, schwierig.
Ich bin gespannt, ob deine Vorhersage eintrifft. Sicherlich nicht im Rahmen dieser, oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht im Rahmen dieser Gespräche, wird gesprochen über zwei Standalones und Erweiterungen, auf die ich heiß bin wie Frittenfett, nämlich die beiden Erweiterungen zu Star Trek Captain's Chair, nämlich einmal To Boldly Go, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen wird, und einmal Beyond Contact. Und da hat mir der Hesi mal so die ersten Karten gezeigt und ich habe es ja letztes Jahr mit ihm dort mit dem Handmuster noch zum ersten Mal spielen können und habe ja auch auf dem Beeple-Wochenende zwei Partien gespielt, die dauern ja immer auch so seine oder ihre zwei Stunden und ich habe da mal in die neuen Karten reingeguckt und holy moly, da haben die wieder einiges vor. Gibt auch Karten mit den Lower Decks, also mit der Zeichentrickserie Star Trek, die finde ich dann auch cool, dass die da mit drin sind und da gibt's richtig coole Effekte und was ich wirklich toll finde, ist David Turci, der Autor oder Turci, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, offensichtlich wirklich ein Trekkie ist und ganz viel dessen, was inhaltlich passiert, dann über die Spielmechaniken wieder abbildet. Also da waren wirklich coole Dinge dabei und ich habe richtig Bock auf diese Boxen, wenn die kommen. Bist du so ein Trekkie und hast du Captain's Chair mal gespielt? Ist das eine Materie für dich?
Nee, also ich bin auch gar nicht, weil ich mich jetzt irgendwie zwischen den zwei entscheiden wollte, eher Star Wars von Star Wars beeinflusst. Ich habe zwar auch die Star Trek-Filme, die neuen vor allem, früher auch mal irgendwelche alten und so, aber ich habe die Serie nie wirklich geguckt und so, das mehr oder weniger aus Zufall. Also eigentlich würde mich das, glaube ich, schon ansprechen, aber bin da irgendwie nie reingerutscht. Dementsprechend ist das thematisch für mich erstmal nicht so interessant, aber wenn es ein gutes Spiel ist, ist das ja auch mal egal eigentlich, ne? Also die meisten oder viele gute Spiele haben ja Themen, mit denen man erstmal nichts anfangen kann, bevor man sie spielt.
Ja, also das, wie gesagt, die Grundbox, die habe ich hier und spiele jede Partie wahnsinnig gerne und freue mich jetzt einfach auf die, auf mehr Karten, mehr Captains, mehr Effekte und so. Du hast aber noch ein großes Spiel da, glaube ich, gespielt bei Frost of Games. Da beneide ich dich ein kleines bisschen.
Ja, zu Recht. Es ist so, du hast gerade schön die Überleitung genutzt, die ich auch gerne genutzt hätte. Ich hätte nämlich jetzt gesagt, das Spiel, das ich als nächstes dort gespielt habe, das wird auf jeden Fall keine Rolle spielen bei den nächstjährigen Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres Diskussion, auch wenn, glaube ich, vielleicht von Seiten von Frosted Games die mir da widersprechen würden. Denn während meiner Partie von diesem Spiel kam tatsächlich irgendwann der Harald Schrapers in den Raum und wollte sich mal kurz zu den Spielen erklären lassen, also der Vorsitzende der Spiel des Jahres Jury, und kam dann auch zu uns an den Tisch und hat einen kurzen Pitch gekriegt und hat dann am Schluss so gefragt, ja, und was würdet ihr sagen, was ist das noch so Kennerniveau? Und der von Forsted Games, der Mann, der war komplett überzeugt, ja, ja, klar, das ist Kenner. Und Daphne und ich haben dann anscheinend so beide gleichzeitig eine Grimasse gezogen und dann hat der Harald Schrapers das gesehen und hat direkt gesagt, ach so, okay, aber ich sehe schon. Weil das ist ein glasklares Expertenspiel. Also egal, ob die das selber als Kenner labeln oder nicht, das ist der neue Titel von Simone Luciani und Nestore Mangone. Wer mir schon mal öfter zugehört hat, weiß, dass ich ein großer Fan von deren Spielen bin.
Ein Fanherz ist höher geschlagen.
Genau, ich wusste, das kommt da raus, das will ich mir auf jeden Fall angucken. Also es kommt noch nicht raus, aber es gibt dort den ersten, die haben schon ein Exemplar da, so, dass man testen kann. Und da konnte man sich bei Frosted Games sogar vorher dafür anmelden, dass man da eine ganze Partie spielen will. Und das habe ich gemacht. Und was soll ich sagen, es hat mir gut gefallen. Es hat mich nicht enttäuscht. Was machen wir da? Es heißt Entropy, habe ich das überhaupt schon gesagt? Nee, Entropy. Wenn ich jetzt wissenschaftlich noch ein bisschen besser bewandert wäre, wüsste ich auch, was nochmal genau eine Entropie ist. Vielleicht weißt du das ja zufällig.
Das ist eine Zustandsgröße in der Thermodynamik und Physik, wie mir das Internet verrät. Aha. Das ist ein Maß für die Unordnung und Anzahl der möglichen Mikrozustände in einem System. Je höher die Entropie, desto unordentlicher ist das System und desto weniger nutzbare Energie steht zur Verfügung. Das ist das, was Wikipedia ausspuckt, oder hier.
Okay, schön. Das jedenfalls hat so ein bisschen was auch damit zu tun, was wir machen, denn es geht darum, dass wir Sonnensysteme erschaffen. Also unser Spielfeld ist quasi die unendlichen Weiten des Weltraums. Da sind wir also nicht so weit weg von deinem Trekkie-Spiel gerade. Und wir möchten Sonnensysteme bauen quasi. Wir bauen die regelrecht zusammen. Also wir brauchen eine Sonne, wir brauchen einen Planet oder vielleicht auch noch einen zweiten. Auf diesem Planeten brauchen wir dann irgendwann irgendwelche Organismen. Diese Organismen haben wir in Form von Karten auf der Hand und möchten sie eben irgendwann ausspielen, aber die haben halt Voraussetzungen natürlich. Also so eine bestimmte Art Bakterium kann natürlich nur entstehen, wenn da Wasser ist oder wenn da eine Kombination aus bestimmten Mineralien vorhanden ist und so weiter. Und das sind alles so Tags, die haben wir dann auf unseren Planeten oder auf unseren Sonnen oder auf unseren, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt, so, ich nenne es mal Lebensräumen, die wir auf den Planeten dann noch schaffen können. Also ist das jetzt irgendwie eher so ein Ozeanplanet oder ist das eher ein Gasplanet und was auch immer. Und da müssen wir halt die Voraussetzungen schaffen, um unsere Spezies da anzusiedeln, um natürlich dann in guter alter Eurogame-Manier darüber Punkte zu verdienen, über Aufträge und Ziele, die ausliegen und so weiter. Interessant ist vielleicht noch der zentrale Mechanismus der Aktionen. Das ist nämlich ein Rondell. Und zwar ein ganz interessantes, weil wir quasi zwei Rondelle übereinander gelagert haben. Also wir haben einen inneren Ring und einen äußeren Ring quasi, auf dem wir uns bewegen. Aber mit nur einer Spielfigur. Wir können also, wenn wir weiterlaufen, entweder, egal von wo wir jetzt innen oder außen stehen, auf die nächste Position laufen, innen oder außen. Aber die beiden Ringe machen halt verschiedene Sachen. Das eine sind mehr oder weniger die Hauptaktionen und das andere sind so Zusatzaktionen, die uns eher neue Ressourcen beschaffen, die wir dann brauchen, um die Hauptaktionen auszulösen. Und die Hauptaktion können wir aber nicht einfach so beliebig oft triggern, sondern wir haben auf unseren Spielerboards für jede der Hauptaktionen so einen Wissenschaftsmarker. Und wenn wir die Aktion auslösen, müssen wir den auf das Rondell stellen. Und erst wenn wir wieder eine ganze Runde gelaufen sind und den Marker wieder überspringen, dürfen wir es quasi wieder einsammeln und haben ihn wieder zur Verfügung. Beziehungsweise eine halbe Runde, weil die Aktion gibt es immer zweimal auf gegenüberliegenden Seiten. Das heißt, man muss die verschiedenen Aktionen, die man machen will, schon so ein paar Schritte im Voraus planen, weil du immer denken musst, Moment, wenn ich jetzt hier meinen Marker hinstelle, dann mache ich als nächstes die Aktion und dann die und dann würde ich die Aktion ja gerne wieder machen, aber dann habe ich den Marker noch nicht zurück. So, das heißt, man muss da ja schon ein bisschen Gehirnschmalz aufwenden. Und dann sammelt man Ressourcen, baut seine Sonnensysteme da zusammen. Man kann das auch ganz unterschiedlich angehen. Das haben wir drei, die das in der Partie gespielt haben, auch gemacht. Ich habe zum Beispiel ganz viele Sonnensysteme gebaut. Daphne hat weniger gebaut, aber hat die dafür umso üppiger gestaltet. Und es war jetzt eine Erstpartie. Wir mussten uns da auch ein bisschen hetzen, fast schon gegen Ende, damit wir in unserem Slot noch fertig werden. Deswegen sind das alles auch Angaben ohne Gewähr. Aber ich meine, ich habe jetzt schon genug Spiele gespielt, um wenigstens sagen zu können, dass das gut funktioniert und ein ordentliches Spiel ist und dass das jemandem, der komplexe Eurogames mag, auf jeden Fall gefallen könnte.
Cool, also bin ich sehr neugierig drauf. Ich mag ja die beiden Autoren auch sehr gerne. Wir haben ja da auch schon den einen oder anderen Titel zusammen gespielt und deine Begeisterung, die teile ich ja. Insofern freue ich mich da, wenn das jetzt im Herbst oder zum Herbst hin erscheint. Das möchte ich unbedingt kennenlernen, ausprobieren. Also komplexe Eurogames, da habe ich ja eine große Affinität. Auch das Autorenduo, das verspricht doch einiges, was du jetzt erzählt hast, macht mich auf jeden Fall neugierig. Das kann ich nicht anders sagen, ja. Ja, ich habe schon, das lag da auch, aus Groll spielen können. Das ist so ein kleines Area-Control-Spiel mit einer sehr coolen Optik, im Original von Chip Theory Games und erscheint jetzt auch bei Frosted Games. Das hat mir auch richtig gut gefallen, obwohl Area-Control gar nicht so meine Lieblingsmechanik ist. Aber da hatte ich tatsächlich Freude dran, aber das würde ich demnächst noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, dem ich mich ein bisschen widmen mag. Und deswegen da jetzt nicht zu viel oder zu tief drauf eingehen will. Ich habe auf jeden Fall ein Spiel mitgenommen, was ich im November schon gespielt habe und was heute Abend auf den Tisch kommt. So etwa in einer Stunde werden wir hier Horologium spielen, die Orloi von Prag. Also das große Expertenspiel, was letztes Jahr bereits erschienen ist, was auf der Messe ja einen riesen Hype ausgelöst hat. Und das hat jetzt Frosted Games sich unter den Nagel gerissen, möchte ich sagen, und lokalisiert. Und das kommt heute Abend auf den Tisch. Der Stefan, der Olli kommen nachher vorbei und dann spielen wir das. Ist ein total feines Euro-Expertenspiel. Achtung, pun intended, total gut verzahnt, weil du natürlich Aktionen auslöst über ein Uhrwerk, was ineinander greift. Du hast Worker-Placement-Mechanik, musst auf verschiedenen Leisten hochgehen. Also die gute, alte, klassische Euro-Kost, aber eben in einem sehr schönen, sehr bunten, sehr coolen Gewand. Da freue ich mich nachher wirklich richtig auf die Partien. Das wird schön. Wir haben es alle so ein bisschen vorbereitet und werden das nachher mal spielen.
Toll, ja. Da bin ich ein bisschen eifersüchtig. Apropos Stefan und Olli, die haben übrigens Groll auch schon bei den anonymen Ludoholikern besprochen.
Mit denen habe ich es gespielt.
Falls jemanden das interessiert, da kann man da mal reinhören. Ich habe bei Frosted Games noch ein Spiel spielen dürfen, das auch noch nicht rausgekommen ist, aber bald erscheinen wird, nämlich Space Lab. Hast du das auch ausprobieren können?
Haben wir das nicht zusammengespielt abends? Oder? Nee,
nein.
Vielleicht habe ich es auch mit Olli und Stefan gespielt.
Ja. Genau. Aber wir haben es beide gespielt.
Ja.
Wir haben da so eine Art oder ein Spiel, so, das sich so einreiht in die Riege Castle Combo oder Pixies oder so. Also auch wieder so ein Grid-Spiel. Wir wollen Karten auf eine bestimmte Art und Weise zueinander anordnen. Aber es funktioniert jetzt so ein bisschen anders, weil wir haben quasi so drei, ich weiß gar nicht, was das sein soll, jedenfalls drei
Raumschiffe oder so.
Module, Raumschiffe, irgendwas da liegen, um die herum jeweils vier Karten passen. Aber die Karte, die jeweils zwischen zwei von diesen Raumschiffen ist, zählt eben sowohl für das linke als auch für das rechte Raumschiff. Und dadurch muss man ein bisschen bei der Planung quasi darauf achten, dass man die Vorgaben des rechten Raumschiffs genauso erfüllt wie die Vorgaben des linken mit dieser Karte. Und ansonsten haben natürlich, gibt es ja alle möglichen wieder Wechselwirkungen zwischen den Karten, wie man die so hinlegen muss. Muss man jetzt auch nicht so ins Detail gehen. Es geht auf jeden Fall, schlägt dieselbe Kerbe wie ein Castle Combo, würde ich sagen, aber hat seine eigenen Kniffe und hat mir auch gut gefallen. Da habe ich auch sehr Lust, das noch tiefer gehen kennenzulernen.
Ja, ich war dann bei Deep Print Games noch. Ich zumindest bin mit den Frosted-Erlebnissen dann jetzt soweit durch, ne? So bin dann zu Deep Print Games rüber, die ja auch immer interessante Spiele haben und auch diesmal ein paar interessante. Eins habe ich noch nicht gespielt, Kuba Neo, das habe ich noch nicht gespielt, die Neuauflage von Kuba. Hast du dir das mal anschauen können? Weil da habe ich nur einen Blick drauf geworfen, aber ich habe es noch nicht gespielt.
Die Deep Print Sachen habe ich alle noch nicht gespielt.
Okay,
nur dann kann ich geguckt.
Dann kann ich zumindest zu zweien dieser Titel ein bisschen was sagen, wenn du magst. Also das eine ist Rooms and Roomies. Das ist ein Erstlingswerk von Juri Alexander. Wieder spektakulär cool gestaltet von Annika Heller. Die Frau macht einfach echt eine gute Arbeit, finde ich, als Illustratorin. Und bei Rooms and Roomies, die haben den Arbeitstitel, das hieß bei denen nur der Möbelschwede, weil es geht eigentlich so, du hast einen großen Laster vor dir, auf dem hast du Platz, um Dinge zu lagern. Und dann hast du so einen Rundkurs wie beim IKEA, wo du wirklich einmal so quer durch die Ausstellung läufst und dann halt in der Ausstellung Möbel mitnehmen kannst. Kannst halt einen Sessel mitnehmen und eine Spüle und ein Bett und keine Ahnung was. Die müssen aber, die haben so Polyomino-Formen und die müssen dann aber erstmal auf deinen LKW passen und dann fährst du mit dem natürlich irgendwie nach Hause, sammelst unterwegs, triffst du noch im IKEA-Restaurant bei einer Portion Schöttbula ein paar Roomies, die bei dir einziehen wollen, weil du hast offensichtlich die große WG und triffst beim Shoppen dann irgendwie nette Leute, denen sagst, komm, wir haben Platz, komm einfach mit. Und diese Roomies, die haben dann bestimmte Anforderungen, die sie gerne hätten. Also gibt es Leute, die hätten gerne mehr Pflanzen, weil sie das gerne schätzen, und andere hätten gerne, was weiß ich, möglichst, keine Ahnung, ordentliche Wohnung mit irgendwelchen Anforderungen. Und demgemäß sammelst du halt deine Möbel ein, um diese Ziele zu erfüllen. Gleichzeitig hast du bestimmte Anforderungen, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen, nämlich Grundbedürfnisse. Also du sollst eine Toilette haben und eine Dusche oder Badewanne brauchst du auf jeden Fall auch. Und ein Bett solltest du auch haben. Also das sind so Spielende-Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit du da überhaupt dann an der Punktewertung teilnimmst. Dann kriegst du Minuspunkte oder so. Und dann haben diese ganzen einzelnen Möbel, die du einsammeln kannst, auch noch so ein kleines Symbol. Und da gibt es eben so zwei Symbole, die zusammenpassen. Das heißt, keine Ahnung, ein Bücherregal und ein Bett oder ein Sessel, ein Bücherregal und ein Sessel und eine Kochnische und ein Esstisch oder sowas. Und wenn du die beide zusammen im gleichen Raum hast, gibt es halt mehr Punkte. Aber logischerweise willst du den Esstisch im gleichen Raum haben wie die Küche, weil du dann in der Küche essen kannst. Und vielleicht willst du den Lesesessel und die Stehlampe im gleichen Raum haben wie das Bücherregal, weil du willst ja nicht ein Buch nehmen und dann erstmal ins Nebenzimmer gehen. Und dafür gibt es dann halt mehr Punkte, wenn du diese Möbel kongruent im gleichen Raum irgendwie anordnest. Dann musst du aber Türen einbauen, wenn du, also kannst jede Runde auch noch deine Wohnung erweitern. Die wächst dann irgendwie, keine Ahnung, die Zimmer. Und dann kannst du Türen erweitern und die Türen brauchst du, um in das nächste Zimmer zu gehen. Aber die Tür blockiert natürlich auch einen Platz, an dem du was legen kannst, weil du legst natürlich nicht das Bücherregal direkt vor die Tür und auch nicht direkt vors Fenster. Das heißt, du hast ein paar Einschränkungen, wie du diese Dinge puzzelst. Das war ein sehr cleveres, sehr witziges Legespiel. Wir haben es jetzt aber auch nur angespielt, aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich war so ein bisschen erstmal war ich so ein bisschen underwhelmed, weil ich dachte, naja gut, das ist ganz schön viel Aufwand für so ein Legespiel erstmal. Jetzt muss ich da rumlaufen, rumfahren und so. Und dann habe ich aber nochmal drüber nachgedacht, dachte so, nee, eigentlich ist es ganz clever, dass wir uns abwechselnd durch dieses Möbelhaus bewegen und dann die Dinge einsammeln können. Also da stecken doch ein paar schöne Entscheidungen drin. Wer kann wann welche Möbel legen und wie viel Platz habe ich auf meinem LKW und wie viel Platz habe ich in meiner Wohnung und welche Sammelschwerpunkte mache ich da und so. Also da sind wieder so 3-4 schöne Entscheidungslevel drin, sodass ich da sehr neugierig bin, das tiefer kennenzulernen. Erscheint jetzt auch zur Spiel in Essen und war jetzt auf jeden Fall ein solider Ersteindruck. So, hat auf jeden Fall erstmal Spaß gemacht. Gab noch ein paar mehr Leute, die begeisterter waren als ich im ersten Eindruck, aber ja, Ersteindruck ist ja nicht verlässlich. Ein Spiel, bei dem ich sogar schon 3 Eindrücke habe, nämlich 3 Partien, ist Bloom Kingdoms, heißt es. Das ist ein Spiel von Christian Kudade und Thomas Weber.
Da muss ich mich korrigieren, das habe ich doch gespielt.
Ha, dann kannst du gleich was dazu sagen. Bitteschön.
Ja, ich wollte dich damit jetzt nicht unterbrechen, aber mir ist noch gerade eingefallen, das habe ich ja doch gespielt. Ich habe es nämlich auch mitgenommen und es ist noch original verpackt bei mir hier, aber ich konnte es schon mal wo mitspielen.
Und bei zwar, mir vielleicht? Hast du das gespielt? Hast du nicht einfach mit uns gespielt?
Mit dem Brettspielminister habe ich das gespielt. So. Liebe Grüße und mit noch irgendwem. Ja, zu viele Leute, habe ich vergessen. an dem Abend wurde viel durchgewechselt. Jedenfalls zurück zum Spiel Bloom Kingdom. Da haben wir so ein Spiel, das wir haben danach unabhängig 2 Leute voneinander haben dann danach gesagt, das ist so wie so ein Stefan Zerlik. Entschuldigung, ich habe dich vergessen, Stefan Zerlik. Natürlich warst du der 4. Mitspieler. Der hat das nämlich gesagt unter anderem, dass das so ein bisschen wie so eine Familienversion von Fantastische Reiche sich angefühlt hat. Ja, genau. Weil wir haben Karten auf der Hand, die wir dann ausspielen und in der Mitte gemeinsam Set Collection betreiben eigentlich. Ja, also es gibt 9 verschiedene Karten und wir spielen immer nacheinander eine aus und legen die dann in die Mitte, in die entsprechende Spalte für diesen Typ Karte an. Da gibt es die Einhörner, es gibt Ritter, den König und so weiter. Ja, und am Ende der Runde wird dann gewertet und zwar anhand der 2 Karten, die man noch übrig hat auf der Hand. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Karten will ich in die Mitte ausspielen und welche Karten habe ich am Schluss auf der Hand, die dann noch gewertet werden. Weil die Karten, die ich spiele, haben teilweise keinen Effekt, teilweise aber auch einen Effekt. Ich darf eine andere Karte abwerfen, darf mir eine Karte von jemandem angucken oder irgendwie sowas. Und die haben aber auch zweitens immer noch einen Wertungseffekt. Das heißt, Da steht dann zum Beispiel, ich weiß ja jetzt keinen mehr konkret, aber erfinde mal ein Beispiel, bei den Einhörnern steht dann drauf, du kriegst am Schluss 5 Punkte für jedes Paar aus König und Königin oder sowas. So, ne? Das heißt, da habe ich jetzt viel Könige und Königinnen auf der Hand und denke mir, ich habe ja auch noch ein Einhorn, dann spiele ich doch meine ganzen Könige und Königinnen in die Mitte und habe am Schluss das Einhorn, das bringt mir dann noch viele Punkte. So, jetzt machen die anderen Leute ja aber auch Zeugs und kommen mir vielleicht in die Quere oder man merkt manchmal vielleicht auch dann so dabei so, der eine, der will glaube ich das gleiche wie ich, da können wir uns ein bisschen unterstützen und das spielen wir irgendwie, ich glaube 3 Runden waren es, ne? Ja, 3 Runden lang und dann hat irgendwie am meisten Punkte. Es ist also wirklich eigentlich sehr simpel, bisschen überfordernd vielleicht am Anfang für wenig Spieler, weil man selbst als Vielspieler ziemlich viel nachgucken muss, was machen die einzelnen Karten und für was geben die Punkte, aber ich glaube, wenn man das 3-4 Mal spielt, dann kennt man die meisten Sachen auswendig am Ende.
Das, ich finde diesen Vergleich zu Fantastische Reiche wirklich gut gelungen, denn ich habe hier, glaube ich, 10 verschiedene Kartentypen oder so und die musst du natürlich irgendwann kennen. Ne? Und bei Fantastische Reiche war das ja am Anfang auch so, dass ich sagte, oh Gott, wie wertet das jetzt und wie geht das jetzt und so. Und wenn du dann mal deine paar Partien hast, dann ist das alles ganz easy und ganz gut machbar. Und ich habe schon gemerkt, schon in der zweiten und dann vor allem in der dritten Partie am gleichen Wochenende hat sich das total schnell ins System gebracht. Und es hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein paar Leute erlebt, die waren so ein bisschen verhaltener in ihrer Begeisterung, aber ich selber habe keinem Spiel eine ganze Menge abgewinnen. Ich finde es auch wieder cool gestaltet und das ist tatsächlich so eine Entscheidung, die man so auch nicht, also die man nicht so oft hat. Ne? Welche Karten schmeiße ich ab, welche behalte ich auf der Hand? Im Sinne von, ich spiele ja Karten in die Mitte, die dann allen dienen und dann sehe ich ja auch, welche Kombinationen liegen denn in der Mitte. Wenn jetzt die Person diese Karte auf der Hand hat, oh Gott, dann schenke ich ihr plötzlich ganz viele Punkte, weil gerade meine eine Karte nochmal so ein Set vervollständigt oder so. Und das möchte ich möglicherweise nicht. Ich brauche aber die Karte selber nicht, weil ich will was anderes werten. Dann gibt's Karten, die sich in der Wertung gegenseitig aufheben, der König und der Hofnarr. Und wenn du einen König spielst und ich einen Hofnarr, dann werte dein König plötzlich nicht. Ich will aber einen König gerne spielen, weil der grundsätzlich sehr viele Punkte bringt. Und da stecken also eine ganze Menge richtig cooler Kniffe und Entscheidungen drin. Und ja, das ist eine schöne Tiefe.
Ja, ich denke, das Spiel gewinnt mit mehr Partien, die man spielt. Das ist so ein Ding, das macht in den ersten paar Partien noch nicht so viel Spaß, wie es dann am Ende wahrscheinlich Spaß machen kann, wenn man mal alle Kombis bisschen besser auf dem Schirm hat.
Genau, und das waren so meine Deep Print-Erlebnisse. Und dann bin ich hoch zu Ravensburger und habe eine Partie Carcassonne Labyrinth leider nur zugeschaut und nicht gespielt, aber zugeschaut. Hast du es dir angeschaut?
Ich habe auch nur zugeschaut. Aber das sah schon ziemlich interessant aus. Also es ist eigentlich auch so eine naheliegende Kombination, ne? Dass man sich fast schon wundert, warum es das nicht schon früher gab.
Ja, ich war ja letztes Jahr total überrascht bei dem Presseevent von Ravensburger in Essen, als sie das vorgestellt haben und sagten, wir machen hier ein Mashup mit Klaus-Jürgen Wrede und Max Kobbert über Carcassonne Labyrinth. Ich dachte so, was haben die denn jetzt eingenommen eigentlich? Und dann war das aber total organisch, so wie das da auf dem Tisch lag. Das war halt ein Labyrinth mit diesen ganz typischen Carcassonne-Teilchen, die man halt so kennt, mit diesen Burgen und den Wiesen und den Wegen. Und natürlich diesen Aufdrucken der Symbole, die wir ja alle auswendig kennen aus unserem Brett vorm Kopf-Quiz, wo wir die Symbole aufzählen mussten, den Ritterhelm und den, weiß ich nicht, die Goldtruhe und was weiß ich, den Geist und die
Gespenst.
Das Gespenst, genau. Und die Fledermaus und was auch immer. Und diese Teile, du hast eben dein Ziel, willst mit deinem Männchen natürlich auf dein Zielfeld ziehen, wie du das halt beim verrückten Labyrinth machst. Und darfst dann, wenn du das geschafft hast, dein Zielfeld, was du auf der Hand hast und das Teil, was du rausgeschoben hast aus dem Labyrinth, die darfst du dann in so eine Carcassonne-Landschaft einpuzzeln. Und wenn du das gut einpuzzelst, dann bekommst du für abgeschlossene Gebiete und bestimmte Wertungen so kleine Chips noch oben drauf dazu. Und am Ende des Spiels werden erstmal alle deine Plättchen, dann alle verdienten Chips auf einen Stapel gelegt und dann entweder dein Miepel noch draufgestellt oder deine Krone draufgestellt oder dein Miepel. Da gibt es verschiedene Voraussetzungen, um das zu schaffen. Und es gibt überdies noch gemeinsame Ziele, die in der Mitte liegen, die man erfüllen kann. Und immer wenn man das erfüllt, bekommt man auch mal so einen kleinen Chip. Und diese kleinen Chips sind etwa so groß wie ein Drittel Plättchen. Das heißt, 3 Chips oder 2,5 Chips sind dann eben nochmal so wie so eine Plättchendicke. Und dann wird einfach geguckt, wer hat den größten Turm und wer hat dadurch gewonnen. Und dadurch, dass du eben dir die Plättchen verdienen willst, die dann in deine Landschaft passen, du aber gleichzeitig den Weg legen willst, hast du auch hier wieder einen sehr schönen Entscheidungsachtung-Korridor, in dem du dann deine Aktionen machst. Und ich fand, das sah mega aus. Ich freue mich total, wenn mein Exemplar jetzt irgendwie in den nächsten Wochen mal hier eintrudelt, weil das macht total Sinn, das verrückte Labyrinth und Carcassonne miteinander zu kombinieren. Und entstanden ist das ja aus einer Idee, weil sich die Redakteure von Ravensburger immer irgendwelche lustigen Nachrichten schicken und die Betreffzeile dieser Nachricht sind immer irgendwelche Spiele-Mashups. Und dann sagte jemand, hä, Carcassonne Labyrinth, geile Idee. Ich rufe mal den Klaus-Jürgen an, ich rufe mal den Max an und wir gucken mal, ob wir die für die Idee begeistern können. Das ist wirklich aus so einer Blödelei heraus entstanden. Und die haben beide gesagt, ja cool, lass uns das machen. Und das finde ich eben cool, dass in der Brettspielszene dann auch zwei Verlage, ist ja verlagsübergreifend, zwei Verlage dann zusammenarbeiten und sagen, ja komm, dann lass uns mal gemeinsam was Großes machen. Und so eine Co-Kreation unter Autoren, die jeweils ein eigenständiges Spiel haben, was ja schon seit Jahrzehnten erfolgreich ist in beiden Fällen. Und gleichzeitig dann eben zwei Verlage, die für sich genommen auch sehr erfolgreich sind, dann so eine Co-Kreation haben. Das finde ich ein total schönes Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit und das Spiel. Zumindest beim Zugucken hatte ich Lust mitzuspielen und alle, die da mitgespielt haben, hatten übereinstimmend berichtet, dass sie sehr viel Spaß hatten.
Bei dem Spiele-Mashup sind wir ja schon wieder bei der letzten Brett vom Kopf-Folge. Wir warten da ja noch
so
tolle Sachen wie Welcome to the Moon Colony Bloodbath und was hatten wir noch alles für tolle Sachen? Ich kann mich schon gar nicht mehr genau erinnern.
Ja, da gibt es noch einiges. Aber wir haben ja auch bald wieder eine neue Brett vorm Kopf-Folge. Die wird ja nächste Woche aufgenommen. Insofern können sich da unsere Hörerinnen und Hörer schon auf was freuen.
Genau, und wer die anderen Folgen noch nicht gehört hat, der muss das jetzt schnellstens nachholen.
Auf jeden Fall. Auf geht's. Ja, und dann gab es eben noch den großen Presseraum, in dem ich mein Fresh Market, Market Fresh heißt es, geklaut bekommen habe, in dem dann verschiedene Verlage nochmal ausgestellt haben, was bei ihnen jetzt neu erscheint. Und ich glaube, da können wir auch mal auf ein paar Titel schnell drauf gucken. Eines habe ich tatsächlich auch jetzt schon gespielt, nämlich No Risk, No Tower ist ein Spiel von Never Enough Games. Das ist ein kleiner Verlag, der sich jetzt gegründet hat. Und das sind die Macher von Spieletastisch, also von dem Spieleversand. Und die haben von dem Autor, von dem Jochen, die Idee präsentiert bekommen und haben dann gesagt, komm, das verlegen wir direkt. Und dann hat Spieletastisch jetzt gesagt, wir gründen einen eigenen Verlag und machen das eine oder andere und haben davon ganz begeistert berichtet. Und No Risk, No Tower ist eigentlich eine Kombination aus der Agent Avenue und Blackjack oder 17 und 4 oder sowas. Das ist genau das Prinzip. Du hast vier verschiedene Türme, die du bauen kannst. Die sehen so ein bisschen aus wie eine reduzierte Variante von Five Towers, also auch so Türmchen, die du so aufbauend gestaltest und legst dann immer zwei Karten in die Mitte, eine offen, eine verdeckt und die eine muss entweder aus einem, also es gibt die blau-grünen Karten, die gehören irgendwie zusammen, es sind blau- und grüne Türme und die gelb-roten gehören zusammen und ich lege eben eine Karte offen, eine verdeckt hin und möchte möglichst
nah... Man sieht nur die Rückseite und weiß nur, es ist entweder blau oder grün oder...
Genau.
Oder rot oder gelb.
Genau, du kennst eben dann nur die Farbe und bei dem anderen kennst du zumindest schon mal die Zahl, die da liegt und die Farbe. Und bei dem anderen weißt du eben, einer der beiden Farben wird es sein. Und jetzt möchte ich entweder exakt 21 treffen und wenn ich die habe, Blackjack, dann habe ich gewonnen, wenn mein Gegenüber nicht in der gleichen Runde auch die 21 hat. Oder ich möchte möglichst nah rankommen, wenn wir unsere Karten alle ausgespielt haben. Oder möchte natürlich mein Gegenüber auch dazu bringen, zu basten, also über die 21 zu kommen. Und das ist kniffliger und cleverer, als ich erstmal erwartet hatte. Und ist ein sehr, sehr schönes Duellspiel. Man spielt so ein Best of Three und wer zuerst dann die 15 Punkte erreicht oder wer überhaupt 15 Punkte erreicht, kann sich aus so einer Auslage von Jokern oder so besonderen Funktionen nochmal was auslegen. Da kann ich dich zwingen, die nächsten beiden Karten beide offen zu spielen oder ich darf die nächsten beiden verdeckt spielen oder so. Und das habe ich jetzt zwei Partien gespielt und das mit großem Vergnügen in der Tat.
Ich habe mit Daphne auch eine Runde gespielt, direkt am Stand. Und man spielt ja drei Runden und Best of Three quasi, also wer zwei gewinnt, hat gewonnen. Bei uns ging es bis in die dritte Runde und die hat dann auch noch sensationell geendet. Also das war wahrscheinlich aus, ich sag mal, von Verlagssicht könnte eine Runde gar nicht besser laufen, um mehr Lust auf das Spiel zu machen, weil ich habe dann am Ende, nämlich mit der letzten Karte, das war schon richtig cool. Es gibt nämlich einen, es kann ja passieren, dass beide gleichzeitig gewinnen, beide gleichzeitig 21 kriegen. Und du hast schon gesagt, wenn dein Turm eine gewisse Höhe erreicht, darfst du dir immer so ein Bonusplättchen noch nehmen, das dann so einen Sondereffekt hat. Unter anderem einen Tiebreaker. Und ich habe dann tatsächlich mit der letzten Karte Daphne eine hingelegt, die ihr die 21 gebracht hat, die sie dann auch genommen hat, aber meine verdeckte Karte brachte mir auch die 21, aber gleichzeitig auch den Turm hoch genug, um damit ich mir so ein Bonusplättchen nehmen durfte. Und dann habe ich mir den Tiebreaker genommen und so dann das Spiel gewonnen. Also das war wirklich ein Fotofinish. Dementsprechend Lust habe ich auf mehr Partien, weil die so ja bis zur letzten Karte quasi spannend war. Schönes kleines Duellspiel. Das genau, wenn man Agent Avenue mochte, dann ist das so das gleiche Feeling, finde ich. Nur halt mit dieser Tower Mechanik. Das heißt, wenn man Five Towers nicht so gern mochte und hätte gern mal ein gutes Tower-Spiel, dann ist es vielleicht
das. Ja. Ja, ich fand das auch wirklich clever gemacht und schöner kleiner Twist in diese I cut you choose Mechanik, mehr oder weniger. Dann habe ich bei Feuerland mal am Stand ein bisschen rumgesneakt, was die so haben. Und die hatten da ein Vantage liegen, auf das freue ich mich ja schon total. Das ist ja so ein Open-World-Spiel mit 800.000 Karten und allen Möglichkeiten und ganz vielen Spielkombinationen und stundenlang. Also da habe ich richtig Freude dran. Und konnte mal ein bisschen genauer einen Blick werfen auf Greenwood. Hast du dir das mal angeschaut? Greenwood.
Das habe ich mir auch angeschaut, ja, aber ich habe meine Zeit am Feuerlandstand eher mit einem anderen Spiel, das noch demnächst da rauskommt, verbracht. Also erzähl du lieber mal was zu Greenwood, da weißt du bestimmt mehr.
Also Greenwood ist ein, ich würde sagen, wahrscheinlich Expertenspiel. Genau kann man es ja erst einschätzen, wenn man es dann mal gespielt hat, aber das hat schon ordentlich Wumms. Und du hast erstmal sehr riesengroße, coole Spielertableaus. Jetzt fange ich mit der Materialbeschreibung an, aber die war wirklich beeindruckend, weil da gibt es nämlich so eine Standardseite und da gibt es so Tableaus, die du in die Tableaus reinschiebst, um dann sozusagen unterschiedliche Charaktere oder Fähigkeiten dann zu spielen. Und die ganze Mechanik will ich jetzt nicht nacherzählen, aber letztendlich geht es darum, dass du dich über einen Spielplan bewegst und auf diesem Spielplan dann Charakterfähigkeiten einsetzt. Denn Greenwood ist erstmal so vordergründig ein großartiger Wald, der sagt, hey, bei uns ist alles schön, bei uns ist alles dufte, kommt vorbei. Wir sind hier ein ganz fluffiger Hippie-Druiden-Zirkel und machen eine gute Zeit. Und hinter den Kulissen sieht es aber anders aus, weil die armen kleinen Waldbewohner knechten und in ihrer Herrschaft haben, die dann, keine Ahnung, wie in so einem Zoo ausgestellt werden oder halt irgendwie da präsent sind, aber die sind alle unter der Knechtschaft dieser Druiden und man läuft dann da rum und will die befreien. Und wenn man die befreit hat, dann haben die so eine Polyomino-Figur, die du wieder auf so einem eigenen Luftschiff, glaube ich, warst oder auf so einem Tableau ein- oder Hubschrauber, nee, Luftschiff wahrscheinlich, also irgendwie einpuzzelst, kriegst dann wieder Bonus-Fertigkeiten, Bonus-Aktionen und so. Und das ist wirklich ein Spiel, bei dem du durchaus deine 3-3,5 Stunden auch mal gut beschäftigt sein kannst. Also das ist kein kleines Spiel und es ist auch von der Größe her kein kleines Spiel, sondern tatsächlich, du hast, glaube ich, mehrere Spielpläne, du hast ein riesen Tableau, dann hast du noch ein Zeittableau. Also da braucht man viel Platz auf dem Tisch. Darfst dich aber immer entscheiden, möchte ich meine eigene Fähigkeit einsetzen, um die Aktion zu machen, oder möchte ich die Fähigkeit von anderen einsetzen, oder möchte ich selber in den Wald gehen, um da meine Fähigkeiten zu verbessern und was zu tun. Und alle haben eine einzigartige Fähigkeit, also total asymmetrisch und ja, sah auf jeden Fall total cool aus und hat mir sehr viel Lust gemacht auf mehr, aber ich habe es jetzt auch nicht angespielt. Die hatten da nur so einen kleinen Tisch und da lag die eine Hälfte des Tisches war voll mit Vantage, die andere Hälfte war voll mit Greenwood und dann lag zwischendurch noch ein bisschen Flügelschlag rum und dann lagen noch andere Erweiterungen rum und da hast du ja auch noch was entdeckt.
Genau, denn es ist schon seit einigen Jahren klar, dass es eine zweite Erweiterung zu Ein Fest für Odin geben soll. Einem meiner Lieblingsspiele. Tatsächlich. Und jetzt wird der eine oder andere denken, ja, oh Mann, ey, die letzte Erweiterung hat schon nicht mehr in diese Originalbox gepasst, obwohl die riesengroß ist. Da steht der Deckel 3 Zentimeter über. Muss ich mir jetzt noch so eine Schachtel ins Regal stellen? Und da kann ich euch mal direkt beruhigen, denn das wird gar keine Erweiterung, das ist auch schon seit einiger Zeit klar, sondern ein Standalone. Das heißt, es kommt in seiner eigenen Box. Die schlechte Nachricht ist, die Box wird um einiges größer als die sowieso schon sehr große Ein Fest für Odin Box, denn es wird quasi so eine Gloomhaven-Schachtel. Also das ist wirklich ein Riesending. Kein Wunder, dass das nicht einfach als Erweiterung rauskommt, sondern ein eigenständiges Ding wird. Ja, und das konnte man sich da kurz mal zumindest vorstellen lassen. Die hatten nur einen Prototyp dabei. Und ich dachte, ich fasse mal kurz so die wesentlichen Punkte zusammen. Das dürfte ja den einen oder anderen doch interessieren, weil ich glaube, das schon ein ganz schön beliebtes Spiel ist. Neu ist der Aktionsplan. Der ist natürlich wie bei Fest für Odin auch wieder voll mit Aktionsfeldern. Also das sind ja bei Fest für Odin schon über 60 Stück oder so. Und ich glaube, da ist es ähnlich viel. Interessant ist allerdings, dass es jetzt noch mehr Spalten gibt. Die Norweger Erweiterung hatte schon eingeführt, dass es eine extra Spalte für den letzten eingesetzten Wikinger gibt. Das heißt, mit seiner letzten Aktion in der Runde musste man da hin. Jetzt gibt es noch eine zusätzliche Spalte für den ersten Wikinger, den man einsetzt, mit neuen Aktionsmöglichkeiten. Und die zweite große Änderung ist, dass die Ausbildungskarten, die bei Fest für Odin immer so ein bisschen in der Kritik standen, weil man sie erstens ziemlich schwierig nur ausspielen konnte und zweitens sie dann oft keinen so großen Effekt hatten, die werden jetzt eine größere Rolle spielen, weil man sie viel leichter ausspielen kann, nämlich indem man einfach immer einen Arbeiter mehr einsetzt in bestimmten Spalten. Das wird also einen großen Unterschied machen. Und dritter großer Unterschied, jetzt, man kann wieder Inseln erkunden, wie bei Fest für Odin auch. Also für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, bei Fest für Odin versuchen wir an Plättchen heranzukommen, die wir dann aufwerten, um sie auf unserem Spielerboard auf so einen Bereich zu puzzeln und dort Minuspunkte eigentlich abzudecken und am Schluss dann vielleicht sogar Pluspunkte zu haben. Und man kann sich zusätzliche Boards zum Vollpuzzeln holen, in Form von Gebäuden oder auch Inseln. So, und diese Inseln, die wir jetzt da entdecken können, die sind aber jetzt mittlerweile jeweils in einer eigenen Box und wir entdecken nicht nur eine Insel, sondern auch dazu passende zusätzliche Gebäude, zusätzliche Plättchen, neue Tiere und so weiter und so fort. Also das wird alles ein bisschen aufwendiger um die Inselerkundung herum, sodass das insgesamt einfach, glaube ich, so ein Fest für Odin 2.0 wird mit neuen Mechanismen, bisschen mehr dran rumgefeilt und einfach viel, viel, viel mehr of the same. Ja, und ja, als alter Fest für Odin-Fan freue ich mich da übelst drauf. Also das sah auch richtig geil aus. Ich weiß nicht, wo ich diese riese Box noch hinstellen soll, aber ich meine, das Problem kennen wir ja alle.
Das kennen wir alle. Zur Not muss halt mal ein Schrank raus. Weißt du, muss mal der Kleiderschrank raus und das findet sich. Also ich habe die auch gesehen und dachte so, wow. Und ich habe die große Hoffnung, lieber Stefan Hanf, ich weiß, du wirst diese Folge hören. Der Stefan ist ja ein sehr großer Fest für Odin-Fan und der will sich, glaube ich, nicht nachsagen lassen, dass er diese Box nicht hat. Das ist etwas, was in sein üppiges Portfolio unbedingt dazugehört, weil wenn nicht, dann wird ihm, glaube ich, was fehlen und ich habe die große Hoffnung, dass er das becken wird und ich es mir sparen kann. Weil es ja, ist doch eine sehr große Box.
Muss ich halt mal wieder einladen, weil ich werde da auch nicht dran vorbeikommen.
Ja, sehr gut. Ich lade dich gerne ein. Also das ist was, das würde ich jederzeit spielen und ich habe auch Bock drauf, aber ich weiß noch nicht, ob ich mir diesen Platz hier voll schaffen werde, aber es war schon sehr verlockend. Also ich dachte schon so, ui. Aber das ist so eine Box, wenn die einer im Freundeskreis hat, dann reicht das, weil ganz so oft kommt das ja wahrscheinlich jetzt auch nicht dreimal die Woche irgendwie auf den Tisch, sondern das ist dann schon eher ein Event. Ich komme mal mit einer viel kleineren Box. Ich war nämlich bei Oink Games und Oink Games, die sind ja bekannt dafür, viel Spiel in kleine Schachteln zu packen. Und das ist ihnen auch diesmal wieder gelungen. Wir haben hier, die haben einige Spiele dabei gehabt, unter anderem Compress, das ist jetzt die Neuheit, die sie jetzt auf der BerlinCon vorgestellt haben. Und das ist ein sehr, wie ich finde, cleveres und ein bisschen, ja, verrücktes Kartenspiel. Denn was wir bei Compress machen, ist letztendlich Karten ausspielen, nämlich eine 1 oder eine 0. Und wir dürfen diese Karten in die Mitte legen auf einen zentralen Stapel und müssen uns merken, was auf diesem Stapel liegt. Also du legst eine 0 hin und dann sage ich, hey, okay, du hast eine 0 gelegt, dann lege ich eine Karte oben drauf, du legst die 0 aber verdeckt hin und dann muss ich, wenn ich dran bin, sagen, ja, da liegt eine 0 und dann lege ich meine Karte oben drauf, vielleicht eine 1. Und damit du deine nächste Karte legen kannst, sagst du, hier liegt eine 1 und dann liegt eine 0. Also ein bisschen wie bei, ich packe meinen Koffer eigentlich, das ist so das Prinzip. Allerdings kommt man halt bei, ich packe meinen Koffer sehr schnell oder das kann man sehr lange spielen, weil man schöne Assoziationen hat und sich das merken kann. Wenn man sich nur Einser und Nuller merken muss und sich beim Aufdecken immer die Reihenfolge auch umkehrt, dann ist das ja nahezu unmöglich. Und deswegen hast du 8 Karten auf der Hand und von diesen 8 Handkarten spielst du eine aus und ziehst eine neue nach. Und du kannst dir mit diesen 8 Handkarten aber Gedächtnisanker stützen, Gedächtnisstützen bilden, in welcher Anordnung die Karten in der Mitte liegen und bist dann die ganze Zeit dabei, deine Karten zu sortieren. Du musst aber natürlich nach 8 Karten dir irgendwas einfallen lassen, wie du das Ganze gestaltest, wenn du deine, also wenn sozusagen die 8. Karte da liegt, dann hast du ja plötzlich nicht mehr genug Karten auf der Hand, um eine Reihenfolge abzubilden, mal abgesehen davon, dass du vielleicht ja gar nicht die Reihenfolge der Karten hast, die in der Mitte liegen. Und dann musst du diese Information komprimieren, also compress, daher kommt der Name, und musst dann vielleicht mal so eine 0 zur Seite drehen und sagen, okay, die zählt jetzt als 2 Nullen oder die 1 zählt jetzt als 2 Einsen oder dann stecke ich die eine Karte hinter die andere und kodiere mir damit diese Information. Und das ist wirklich ein so unfassbarer Brainburner, dass ich, glaube ich, an dem Wochenende 3 oder 4 Partien gespielt habe, weil mich diese Aufgabe total fasziniert hat. Ich weiß gar nicht, du hast das noch nicht gespielt, ne? Compress, oder?
Doch. Doch, ich habe es auch gespielt.
Wie hat es dir gefallen?
Ja, ich war fürchterlich schlecht da drin, aber ich habe auch nur eine Partie gespielt und wir sind noch nicht mal zu diesen 8 Karten gekommen, obwohl das ja eigentlich wirklich noch machbar gewesen wäre. Aber so im Trubel der Messe ist das immer ein bisschen anstrengender noch alles und da ist die Konzentration eher low. Aber ich habe sehr Lust, das weiter auszuprobieren, weil mir die Idee sehr gut gefällt, dass man sich so seinen eigenen Code überlegen muss, um die Sequenz sich zu merken.
Ja, dann war ich dankbar, dass du mir Petiquette beigebracht hast und gezeigt hast, dass das ja schon aus dem letzten Jahrgang eigentlich ist. Das habe ich im Sonntagsfrühstück vorgestellt. Das muss ich jetzt gar nicht nochmal ergänzen. Das könnt ihr euch dann dort anhören, aber das gefällt mir tatsächlich unheimlich gut. Da habe ich jetzt einige Partien schon gespielt. Und dann sind ja noch zwei UK Games Expo Neuheiten erschienen, nämlich Expedition durchs Eis und Kobayakawa, das ja eine Neuauflage ist. Hast du davon schon was gespielt von den beiden?
Ich habe beide schon gespielt.
Erzähl, ich noch nicht.
Ja, dann fange ich an mit Kobayakawa. Das ist das gibt's schon zum zweiten Mal. Also bei Oink Games im Original in Japan ist das schon erschienen. Dann gab's das bei uns, glaube ich, mal bei Heidelberg, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und jetzt haben sie es nochmal neu bei Oink Games in dieser typischen Oink Games Schachtel eben rausgebracht. Und was wir hier haben, ist im Prinzip so eine Art Poker, aber runtergebrochen auf eine Karte. Also wir spielen am Ende alle nur eine Karte aus und es geht darum, wer hat die höchste ausgespielt. Und der Clou ist jetzt, jeder bekommt eine Karte ausgeteilt und in der Mitte wird eine aufgedeckt. Die Zahlen gehen je nach Spielerzahl, bei uns, wir waren zu 5, glaube ich, da ging es dann bis 21. Und dann, wenn ich dran bin, habe ich die Entscheidung, entweder ich ziehe eine Karte, dann habe ich ja zwei auf der Hand und entscheide mich jetzt für eine von beiden, die ich ausspielen möchte. Und man natürlich üblicherweise die höhere. Oder man darf sagen, ich behalte meine Karte so, wie sie ist und decke dafür in der Mitte eine neue Karte auf. So, warum mache ich das jetzt? Weil am Ende, es kommt dann noch eine Wettrunde, die erkläre ich gleich, aber ganz am Ende, wenn wir alle die Karten aufdecken, die wir ausgewählt haben, gewinnt der mit der höchsten Nummer. Aber zur niedrigsten Zahl, die aufgedeckt wird, wird noch die Karte in der Mitte dazugezählt. Sprich, habe ich die 18 aufgedeckt, aber in der Mitte liegt die 15 und du hast die niedrigste Karte mit einer 8, dann ist das halt zusammen eine 23 und du gewinnst gegen meine 18. So, und wenn wir jetzt alle eine Karte ausgewählt oder halt in der Mitte eine aufgedeckt haben, dann geht's los. Dann darf jeder 1 bis 3 von seinen Münzen einsetzen und auf sich selber wetten, sagen quasi, ich gewinne. Und dann ist das wie beim Pokern. Wenn ich eine Mütze setze, müssen alle anderen auch eine setzen, um mitzugehen. Oder sie steigen halt aus. Oder sie erhöhen auf 2 Münzen. Dann muss ich wieder auch auf 2 erhöhen. Wenn dann alle gesetzt haben, dann dürfen die, die ausgestiegen sind, die also nicht sagen, ich gewinne selber, noch Münzen wetten darauf, wer denn jetzt gewinnt eigentlich. Und dann werden die Karten aufgedeckt und wir gucken halt. Und das ist ultra spannend, weil man sieht natürlich durch die Karten, die nicht, weil ich habe, wenn ich 2 Karten ziehe, die ich mich entscheide, die lege ich verdeckt hin, aber die andere offen. Das heißt, ich sehe schon so ein bisschen, guck mal, der hat eine 13 offen da liegen. Das heißt, der hat wahrscheinlich noch eine höhere Karte als eine 13. Oh, krass, okay. Aber der vorhin, der hat ja nur in der Mitte eine neue Karte aufgedeckt, weil da lag nur eine 2, jetzt liegt da eine 12. Wer weiß, wenn der die 8 hat oder so, dann hat er auch 20 Punkte. Und so ist das wirklich interessant, da so ein bisschen, ja, zu zocken und abzuschätzen, wer hat jetzt wie gute Karten. Das macht man 3 Runden lang, wer am meisten Münzen hat, am Schluss gewinnt. Sehr schönes, kleines Wettspiel. In typischer Oink-Manier, komplett runtergebrochen auf das Wesentliche. Ist auch von Jun Sasaki, das ist ja der Haus- und Hof-Autor, der hat übrigens auch Compress gemacht und fast alles bei Oink Game. Und das zweite, Expedition durchs Eis, das ist ein Spiel, das so, es wurde mir so gepitcht und das passt auch ganz gut, so in Richtung Bombbusters geht, weil wir haben ein kooperatives Deduktionsspiel. Jeder von uns hat Zahlenkarten auch auf so einem Ständer wie bei Bombbusters und auch nach Größe sortiert. Das heißt, man sieht immer, welche Karte ist die niedrigste und welches ist die höchste bei meinen Mitspielern. Und es gibt 3 Farben und wir müssen damit jetzt so eine Expedition durchs Eis quasi auslegen. Das ist so in Pyramidenform quasi, also ganz unten eine Pyramide auf dem Kopf. Unten ist eine Karte, dann 2 drüber, dann 3, dann 4, dann 5 und ganz oben kommen wir dann an. Und der Clou ist jetzt aber, dass wir quasi die 3 Farben, die es gibt, rot, schwarz und blau, von unten bis oben durchgehend als Linie haben müssen. Das heißt, wenn ganz unten eine rote Karte liegt, muss in der zweiten Reihe auf jeden Fall auch irgendwo eine rote Karte liegen. Und angrenzend an die muss dann in der dritten Reihe wieder eine rote Karte liegen und so weiter. Das gleiche gilt für alle Farben. Und zusätzlich müssen aber die Reihen von links nach rechts aufsteigende Zahlenwerte aufzeigen. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, okay, wenn ich da jetzt eine rote Karte hinlege, dann muss die später ja auch in die Reihe passen. Und dann gucke ich mir bei meinen anderen Leuten an, weil ich weiß dann, der danach kann nur eine schwarze Karte oder eine blaue anlegen, weil rot habe ich dann schon gemacht zum Beispiel und ist gerade kein anderer Platz da. Und der hat da schwarz an niedrigster Position stecken. Aber das ist ja schlecht, weil die schwarze, die er legen müsste, müsste eher hoch sein. So, und so muss man sich dann quasi kombinieren, darf auch ein bisschen kommunizieren miteinander und irgendwie versuchen, das kooperativ zu schaffen. Was angeblich laut dem OINC-Mitarbeiter ziemlich schwierig sein soll. Wir haben es natürlich sofort in unserer ersten Partie geschafft.
Logisch.
Aber das ist wohl eher unüblich und wir hatten da sehr viel Glück. Und außerdem kann man sich das Spiel dann natürlich auch noch schwerer machen. Also gibt es dann Szenarien, wo man oben vorgibt, welche Farbe wo rauskommen muss und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ein kooperatives Deduktionsspiel in einer kleinen Schachtel. Also Bombusters für den Zug sozusagen.
Das klingt total cool. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist was, was mich sehr interessiert. Also es liegt hier auch bei mir. Das muss ich auf jeden Fall bald mal auf den Tisch bringen. Ja. Ich habe in dem Abend nur noch zwei Sachen gespielt. Davon eine kleinere und eine etwas größere. Das kleinere ist von Hasbro und heißt Priorities. Kennst du das?
Nein.
Nee. Das ist ein Spiel aus so einer Kategorie, die ich eigentlich oft gar nicht so mag. Nämlich, es gibt so Informationen und dann muss ich überlegen, beim Fabian, was hat der wohl für Prioritäten im Leben? Und da liegen so Karten, Federball, Elektromobile, Steuerflucht und keine Ahnung was. Und dann muss ich überlegen, was ist dir wichtiger und was ist dir am wenigsten wichtig?
Okay, klingt witzig.
Ja, genau. Und ich finde aber oft so Spiele über so Fun Facts oder so, die holen mich meistens nicht so richtig ab. So, ne? Also entweder führe ich mit dir ein Gespräch und du erzählst mir das, weil das ist ja dann aus erster Hand. Oder es ist manchmal so ein bisschen so Nonsensgespräche, so Assoziations-Nonsens-Dinger. Ich fand zum Beispiel ganz schlimm, fand ich, der Preis ist nice letztes Jahr. Ne? Das so, wo wir dann diskutieren, warum ist jetzt das so und so viel wert. Sowas finde ich wirklich, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und deswegen bin ich mit sehr, sehr niedriger Erwartungshaltung da reingestartet. Aber Stefan Hollein, der hat eine sehr motivierende Art, Spiele auf den Tisch zu bringen, sagt, komm, das spielen wir jetzt, auf geht's und los. Und dann hat er das erklärt. Und die ersten zwei Runden habe ich noch den Nimbus des ich finde das doof aufrechterhalten und ich konnte das aber nicht lange aufrechterhalten, weil ich fand es nämlich wirklich cool. Denn ich muss dann halt überlegen, ist dir jetzt die Lindenstraße wichtiger oder Federball oder Günther Jauch oder Apfelsaft, keine Ahnung. Und dann legen wir das in so eine Reihenfolge, 5 untereinander, das Wichtigste nach oben, das Unwichtigste nach unten. Und müssen dann halt überlegen, warum ist das so? Und da gibt es natürlich Themen, wo ich denke, keine Ahnung, ob du jetzt gerne Apfelsaft trinkst oder nicht. Aber da waren eben auch Sachen, die man total gut herleiten konnte, zu sagen, nee, der hat kein Auto, also ist ihm irgendwie der Benzinpreis auch nicht wichtig. Dann kann man das weiter nach unten legen. England ist ihm vielleicht wichtiger, weil er gerne reist. So, ne? Und dann erfährt man so ein bisschen was übereinander. Und die Person, um die es geht, die notiert das halt vorher auf so einem, auf so einer Tafel und so. Und dann ist die Wertung ist ein bisschen, naja, die ist nicht ausgegoren, denn die Karten, die du richtig geraten hast, die drehst du rum und die bilden halt, da ist ein Buchstabe drauf und die Karten, die du nicht richtig zugeordnet hast, die drehst du auch rum und ordnest die dann dem Spiel zu. Das heißt, wir spielen alle gegen das Spiel und wessen Buchstaben zuerst das Wort Priorities bilden, die Partei hat gewonnen. So, und das weißt du natürlich vorher nicht, welcher Buchstabe ist auf welcher Rückseite. Das heißt, du hast natürlich so ein Zufallsergebnis, aber es geht wie immer bei solchen Spielen auch nicht um die Wertung, sondern dann ja schon um die Gespräche da drumherum. Und das fand ich witziger, als ich zunächst dachte. Also da muss ich gestehen, hatte ich doch mehr Spaß als vermutet. Das war schön.
Ja, das klingt nach was ich auch gerne ausprobieren wollte.
Ja.
Ich habe abends auf der Game Night noch mit dem, auch mit dem Brettspielminister und dem Stefan Zerlik ein Spiel gespielt. Das ist auch schon ein bisschen länger draußen, aber ich kann es noch nicht, nämlich Down Up. Von Asmodee.
DNUP, ne?
Genau, geschrieben wird es DNUP. Haben mir sagen lassen, dass man es Down Up aussprechen soll. Und das ist im Prinzip eine Abwandlung vom Scout-Prinzip, auch bei Oink Games ja vor ein paar Jahren rausgekommen. Also wir wollen irgendwie uns gegenseitig immer überbieten mit besseren Sets oder aufeinanderfolgenden Zahlen. Und können die Karten eben auch ab und zu im Spiel nach bestimmten Regeln umdrehen und dann sind das andere Zahlenwerte. Und der Clou ist so ein bisschen, dass wir nicht immer den Vordermann quasi überbieten müssen, sondern wir müssen immer nur den überbieten, der die gleiche Anzahl Karten ausliegen hat, wie die ich spielen will. Also wenn jemand jetzt ein Dreier Set ausgespielt hat und ich will auch drei Karten spielen, dann muss ich was Höheres legen, als die Person gelegt hat. Aber jemand anderes kann gleichzeitig vielleicht auch eine einzelne Karte da liegen haben. Und wenn jemand eine einzelne Karte spielen will, muss er eben den überbieten. So, und wenn das keiner macht, bis du wieder dran bist, dann darfst du deine Karten abwerfen und man will seine Karten loswerden. Das ist so ein bisschen schon eigentlich alles an dem Spiel. Und mir hat das gut gefallen. Ich habe das Gefühl, das ist noch ein bisschen weniger komplizierte Scout-Variante einfach. Die hat mir ganz, ganz gut gefallen jetzt in der ersten Partie.
Cool, das liegt ja auch noch ungespielt bei mir rum. Das werde ich auch mal ausprobieren, weil ich mag Scout total gerne und ich mag ja eh so diese kleinen Kartenspiele und so. Das werde ich ausprobieren. Schön. Ich konnte eine Funtails-Neuheit noch spielen, die jetzt im Herbst erscheint. Die habe ich schon mal als selbstgebastelte Variante letztes Jahr noch, bevor sie in die Produktion gegangen sind, in Darmstadt, bei Darmstadt spielen können und jetzt eben in einem schon ordentlich produzierten Handmuster, nämlich Wacktown. Wacktown ist ein Spiel, bei dem du modulartig dir so eine Stadt zusammenstellst. Also es gibt einen zentralen Spielplan und der ist eine willkürlich zusammengestellte Stadt. Und diese Stadt ist halt dann immer anders und ist für alle das Feld, in dem wir uns bewegen mit unseren Figuren. Und wir wollen der größte Gangsterboss der Stadt werden. Das können wir entweder machen, indem wir viel Reputation haben oder indem wir alle anderen umgebracht haben. Also ja, Player Elimination. Und jeder von uns fängt halt als kleiner Schlägertyp an oder als so Mini-Mafiosi oder irgendwie als kleines Lichtchen und versucht sich dann in dieser Stadt immer mehr einen Namen zu machen. Und dadurch gehst du an verschiedene Stationen. Da gibt es eben Felder, da hast du keine besondere Kondition, um da hinzugehen. Da kannst du einfach hingehen und würfelst dann und kannst dann irgendwie Geld bekommen oder Wissen bekommen oder deine Rüstung verstärken oder deine Gang vergrößern. Und wenn du dann eine größere Gang hast, dann kannst du halt zu dem so mittelschweren Boss mal gehen und kannst dem mal ein bisschen auf die Mütze hauen. Und wenn du den besiegst, kriegst du wieder Reputation und so. Also da kannst du über das Einsetzen deiner Figuren auf den Feldern eine ganze Menge gestalten und willst natürlich am Ende des Tages der beste Barbo in der Stadt sein. Und das hat echt viel Spaß gemacht. Wir mussten es dann leider abbrechen, weil dann die Game Night geschlossen hat. Also alles, worüber wir jetzt hier gesprochen haben, habe ich entweder im Rahmen der Pressetage oder Presseveranstaltung gespielt oder dann abends nochmal am Tisch. Noch eine Partie All-In hat es, glaube ich, nochmal gereicht oder zwei. Aber Wacktown, das war dann die Partie, die wir leider abbrechen mussten. Da freue ich mich aber total drauf. Da habe ich jetzt insgesamt zwei Partien und das gefällt mir richtig gut, macht voll Spaß.
Ja, lustig, weil das letzte Spiel an dem Abend, was ich gespielt habe, das mussten wir auch abbrechen, weil wir da rausgeschmissen wurden
vom Game Night Beauftragten.
Ja. Und das war nämlich so der Christoph Post von der Brettspielbox, hat sich irgendwann bei uns an den Tisch gesellt und mit ihm auch der Markus von Strohmann Games. Und die zwei spielen anscheinend öfter zusammen, weil sie aus der gleichen Gegend kommen. Und da wollte der Markus unbedingt dem Christoph wohl schon länger mal ein Spiel zeigen, das die demnächst rausbringen bei Strohmann Games, das auf Englisch schon erschienen ist, aber auf Deutsch eben erst zu Essen kommt, und zwar Fliptoons. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist so vom Comic-Stil halt orientiert so an den Looney Tunes und sonstigen Comics aus dieser Zeit. Und was wir machen hier ist eine Mischung aus Deckbuilding und, ja, ich weiß gar nicht, also so ein Grid-Spiel auch wieder, weil wir decken immer 6 Karten auf in 2 Dreierreihen, also ne, 3 oben, 3 unten. Zufällig, wir mischen unser Deck, decken die 3 Karten auf und dann werten die Karten irgendwie. Ja, also die einen geben dir Punkte, wenn sie oben liegen, die anderen, wenn sie unten liegen oder für verschiedene Karten, die nebendran liegen und so weiter und so fort. Dafür kriegt man dann eine gewisse Anzahl an Punkte oder an Fame heißt das, glaube ich, in dem Fall. Und von diesem Fame kann man sich dann wieder neue Karten kaufen, die ausliegen, die verschieden teuer sind, je nachdem wie cool und wie toll sie sind und lustige Effekte haben. Also ich habe mir zum Beispiel so eine Karte gekauft, mehrfach, da war ein Elefant drauf, da hieß es dann immer, ich muss die Karte vorher, die ich gerade gelegt habe, umdrehen. Das heißt, die Punkte verliere ich, dafür gab der Elefant sehr viel Punkte. Ja, natürlich blöd, wenn man mehrere Elefanten hat, ist das dann so ein bisschen zocken, ob die sich gegenseitig umdrehen oder und so weiter und so fort. Also du kannst dir das vorstellen und dann kann man nach und nach aus sein Deck ausdünnen und nur die guten Karten drin haben und wird so von Runde zu Runde besser und es ist ein Wettrennen, weil wer als erstes eine bestimmte Punktzahl erreicht, der gewinnt. Ja, und genau, das war Fliptoons. Wir konnten nur eine halbe Partie spielen, hat mir aber gut gefallen, freue ich mich drauf.
Cool. Ja, bei mir war der Samstag, begann ja traditionell mit einer Schnäppchenjagd auf dem Flohmarkt. Da habe ich zugeschlagen und muss mich bei dir beschweren und bedanken, denn du und die Daphne, ihr habt mich geinfluenced und damit natürlich Geld gekostet, klar. Denn ich habe mir über Discord neulich bei einem lieben Discord-Bekannten die Burggrafen des Westfrankenreichs mit der Folianten-Erweiterung kaufen können und hatte deswegen große Lust, die Paladine und die Architekten des Westfrankenreichs auf diesem Flohmarkt zu erstehen. Und was soll ich sagen, es ist mir natürlich gelungen. Beide für jeweils 50 Euro, aber inklusive Holzinsert und Metallmünzen. Also Leute, oh, wow. Das ist, jo, nämlich, ich freue mich. Und dann habe ich noch ein Schnäppchen gemacht, nämlich Monster Slaughter. Das ist, kostet normalerweise 80 Euro und es stand dafür 20 Euro rum. Da habe ich gesagt, okay, das muss ich mitnehmen, weil selbst wenn es blöd ist, dafür zahlen Leute auch 50 Euro, wenn ich es nächstes Jahr wieder verkaufe. Mache ich dann wahrscheinlich aber nicht, aber das habe ich dann auch noch mitgenommen. Das war dann so mein kleines Flohmarkt-Erfolgserlebnis. Ja. Warst du auf dem Flohmarkt? Hast du da was geholt oder hast du mal reingesneakt?
Dieses Jahr gar nicht.
Das ist auch mal schön. Da gab es so viele Titel. Und bei mir sind von 29 Titeln, die ich im Verkauf hatte, 25 verkauft worden. Das war echt schön. Dann habe ich nämlich wieder A, ein bisschen Geld und B, ein bisschen Platz. Das waren also dieser Flohmarkt, der ist tatsächlich für mich ein großes Highlight da. Wir müssen so ein bisschen auf die Uhr gucken, hatten wir gesagt. Und ich finde, bei Samstags habe ich relativ wenig gespielt. Ich war dann so ein bisschen mehr bei den Verlagen, habe da mal ein bisschen geguckt auf der Messe. Ich habe Nussfieber, heißt es, glaube ich, gespielt. Kennst du das? Hast du das gespielt?
Nein.
Von Squink Games. Der Olli hat es gepitcht mit, ist wie Zug um Zug, nur mit Strecken abreißen zwischendurch. Und da dachte ich, oh, das klingt cool. Du hast so verschiedene Hexfelder, auf die setzt du Eichhörnchen oder hast Eichhörnchen, die du dann einsetzen kannst und musst mit den Eichhörnchen selber so Routen bilden. Und wenn du drei Eichhörnchen auf einem Feld hast, dann entsteht ein Kobel, der auch eine feste Route ist, die man nicht abreißen kann. Und die Eichhörnchen selber werden von einem Fuchs vertrieben, der immer wieder kommt und das wird gewürfelt. Und der Würfel bestimmt dann, wo der Fuchs eingesetzt wird. Das war sehr wild und sehr zufällig, zumindest in der Fünferpartie. Muss man mal ausprobieren, wie das zu zweit oder zu dritt ist, aber das war auf jeden Fall eine wilde Reise, musstest ja auch so wie bei Zug um Zug so Karten sammeln, die du dann halt einsetzt, um diese Strecken zu bauen und so. Und dann wurden die halt mitunter wieder vertrieben, sodass du dann andere Strecken hattest, musst dann halt am Spielende deine Strecken haben. Mal gucken. Ein Spiel, was wir dann ein bisschen ausführlicher gespielt haben, das hat richtig viel Spaß gemacht, das ist von Pegasus jetzt neu erschienen, nämlich von Valérie Fourcade, Shout the Clue. Hast du das schon spielen können?
Ja. Und was sagst du? Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Oder? Das ist doch mega.
Das hängt natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen von der Gruppe ab. Man muss da, also erklären wir es erstmal. Es ist im Prinzip eine Tabu-Variante. Ja? Nur, dass alle gleichzeitig einen Begriff erklären, dem einen, der nicht weiß, um was es geht. Nur jeder, der erklärt, hat eine andere Einschränkung. Also du darfst dann zum Beispiel nur reimen, der Nächste darf nur Geräusche machen, der Dritte darf nur Filmetitel nennen. Und so weiter und so fort. Und so muss man dann irgendwie sich anschreien lassen von vier Personen gleichzeitig und irgendwie rausfinden, wer hier was gerade wie meint. Und das war mega lustig.
Ich fand's auch cool, vor allem, weil du ja auch durchaus schwere Dinge hast, die du reinrufen kannst. Es gibt so zwei Seiten von diesen Chips, die bestimmen, welche Kategorie du hast, ne, eine leichtere und eine schwerere. Und das ist durchaus anspruchsvoll, wenn ich da vier Leute anschreien und dir einen Hinweis geben wollen und du dann da völlig auf dem Schlauch stehst.
Ich hatte in der allerersten Runde die Einschränkung, ich darf nur reimen und das erste Wort war Burg. So, dann saß ich da 2 Minuten lang und der hat dann auch irgendwann diesen Begriff weitergemacht, also erstmal alle anderen Begriffe sich erklären lassen, weil man muss mehrere erraten. Und am Schluss kam Burg wieder und ich, ach, scheiße. Und er war schon in der richtigen Richtung, hat die ganze Zeit Ritter, Schwert, irgendwie so. Und mir ist nichts eingefallen. Und irgendwann kam dann kurz bevor der Timer abgelaufen war, kam die Erlösung und ich habe gerufen, Chirurg! Chirurg! Und dann hat er gesagt, ah ja, Burg. So,
stark.
Also, macht sehr Spaß.
Chirurg, ja. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, gerade nach einem Reinwort auf Burg.
Ja.
Wenn es jetzt mal kommt, bin ich vorbereitet. Vielen Dank, ja.
Ja, ich habe noch ein anderes Erklärspiel gespielt, nämlich Too Much Info.
Oh ja, das
von Moses.
Ja.
Und wo Shout the Clue eher so ein bisschen die, sag mal, alberne Seite hervorruft, ist das eher so, jetzt sag mal, ein intellektuellerer Ansatz oder ein, ja, man muss sich ein bisschen mehr die Gedanken verzwirbeln, denn ich möchte hier einen Begriff erklären, allen meinen Mitspielern, aber mit dem Zusatztwist, dass ich möchte, dass möglichst viele, aber nicht alle erraten. Das heißt, ich muss mir eine Erklärung überlegen, die sehr gut ist, aber nicht zu gut. Ja, und da kann man dann, ich weiß noch, das erste, vielleicht hättest du das ja rausgefunden, bei mir hat es leider keiner rausgefunden. Und zwar habe ich gesagt, Dornröschens Vorname ist so wie der erste Teil von diesem Zwei-Wort-Begriff, lateinischer Zwei-Wort-Begriff, der ein besonderes Naturereignis beschreibt.
Und daran merkt man, dass du promovierst und ich nicht.
Aber
denn
ja,
ich weiß nicht, wie Dornröschen mit Vornamen heißt. Heißt
die eigentlich auch nichts.
Wie heißt denn Dornröschen? Roswitha vielleicht? Ich habe keine Ahnung.
Aurora heißt die gute Frau.
Rosa?
Aurora.
Aurora. Das muss man erst mal wissen.
So, und dann wären das Aurora Borealis, darauf wollte ich hinaus, die Nordlichter. Aber ja, wie du schon siehst, es ist gar nicht so leicht. Ich hatte mich zu sehr auf den Teil versteift, dass es nicht alle erraten sollen. Und den habe ich sehr gut erfüllt. Das hat dann nämlich am Ende keiner erraten. Aber ja, und so muss man da halt immer das machen. Das ist sehr witzig, weil man teilweise halt so ein bisschen um die Ecke denkt.
Ja, und für mich ging es dann so, also ich bin dann da über die Messe gelaufen, ne? Wir haben dann, ich habe dann mir ein paar Sachen zeigen lassen. Ich war bei Bieberstein-Spiele, habe mir mal diese Jahrhundertreihe endlich angeguckt, die bisher noch an mir vorbeigezogen ist. Die werde ich jetzt demnächst mal ausführlicher vorstellen können und kennenlernen. Und dann sind wir ja zum großen Highlight des Samstags gegangen, zumindest was mich angeht. Ich fand das ein großes Highlight, nämlich zum Kneipenquiz und waren da mit der Daphne in einem Team und mit dem Chris Greff und seiner Frau. Der Nico war bei uns im Team, die Jo Franz mit ihrer Partnerin. Also wir hatten wirklich ein starkes Team. Die Tochter vom Nico war noch dabei, der Sohn vom Nico und noch ein Bekannter waren so noch in unmittelbarer Nähe und konnten auch noch mal das eine oder andere beitragen. Also da waren wirklich, war ein cooles Team. Und bevor es losging, haben wir dann am Tisch nochmal Oh My Socks gespielt und Petiquette. Und bevor es losging, haben wir am Tisch dann nochmal Oh My Socks gespielt und Petiquette. Und Oh My Socks hatte ich ja in unserer Jahresrückblick oder Jahreshighlight und Top- und Flop-Folge so ein bisschen abgetan, als ach, habe ich nicht gespielt, hat nicht so bei mir gezündet. Und da muss ich sagen, in der Partie hat es mir tatsächlich richtig gut gefallen. Das war wirklich ein cooles kleines Spielchen.
Ich habe das noch nicht gespielt. Ich habe euch nur zugeguckt. Sah aber nach Spaß aus. Apropos Spaß, dann kam ja das Quiz und das war ein sehr großer Spaß.
Also das war wirklich wirklich etwas, wo ich sehr beeindruckt war von den vielen Ideen, die hatten. Ne? Von wir singen Melodien auf Lieder und der Text ist aber die Spielanleitung für ein Brettspiel und jetzt müsst ihr bitte einmal erkennen, welches Lied ist das und welche Spielanleitung war das. Also da waren wirklich coole, coole Sachen dabei. Coole Geografieaufgaben, coole Schätzaufgaben. Das Highlight ist immer so ein zusammengestelltes Cover mit Elementen aus Brettspielen-Covern. Da haben sie 13 Elemente aus Brettspielen reingemacht und musste 10 davon benennen. Also das war schon richtig, richtig cool, fand ich.
Ja. Es hätte noch ein bisschen cooler sein können, wenn wir gewonnen hätten. Leider waren wir am Schluss nur auf einem, also nur in Anführungszeichen, auf einem geteilten dritten Platz und im Stechen haben wir dann verloren, sodass wir Vierter geworden sind. Was gar nicht so sehr geschmerzt hätte, wenn nicht unsere Freunde von den anonymen Ludoholikern mit 1,5 Punkten Vorsprung mal wieder den ersten Platz sich eingeheimst hätten, was wir uns jetzt wieder ein Jahr lang anhören können. Ne?
Furchtbar, aber so sind sie. Aufdringlich, unangenehm, laut und selbstgefällig. Nein, wir gratulieren natürlich von Herzen zu dem Sieg. Und 1,5 Punkte, das lag schon alles sehr dicht beieinander, ne? Also die hatten 58,5 Punkte, Platz 2 waren dann 57,5 Punkte. Wir hatten mit einem anderen Team zusammen 57 Punkte auf dem dritten Platz, dann war der vierte mit 56,5, also das war unheimlich nah beieinander. Und alle Teams, mit denen ich dann so gesprochen habe, sagten hinterher, ah Mensch, da haben wir noch Punkte liegen lassen und das hätten wir eigentlich auch gewusst und da haben wir was riskiert und das ist nicht gut gegangen. Also das war jetzt nicht so ein Kantersieg, wo man sagt, okay, da hatten wir keine Chance, sondern eigentlich haben wir hinterher gedacht, ey, sorry, die zwei Punkte oder so, die hätten wir easy noch holen können. Und das ist dann immer, das spricht ja auch für ein Quiz und für die Qualität des Quizzes, wenn alle vorne nah beieinander liegen und jeder sagt, na, eigentlich hätten wir es noch gewusst, aber wir haben uns nicht getraut, das hinzuschreiben oder so. Und das war ein Riesen-Highlight. Auch in der Gruppe hat das unheimlich viel Spaß gemacht mit der Jo, mit ihrer Partnerin, mit dem Chris, der da auch ja sehr ambitioniert ist, auch die Frau vom Chris, die Kati. Das war einfach eine richtig coole Runde, hat sehr Spaß gemacht. Ja. Freue mich schon aufs nächste Jahr wieder. Ja, und bei uns ging dann der Abend zu Ende mit einigen Partien. Nochmal ein bisschen Petiquette. Dann haben wir ein altes Spiel mal rausgeholt, nämlich Port Royal. Das haben wir dann mal gespielt und uns ausgeliehen in der Auslage und in der Ausleihe. Und dann haben wir Trash Poker gespielt. Hast du Trash Poker ausprobiert
bei der Berlin? Ja, ich habe auf der Messe so eine verkürzte halbe Partie davon gespielt. Ich kann also ein bisschen mitreden, aber du hast die ganze Partie gespielt.
Ja, will es gar nicht zusehen.
Aber du hast nie Balatro gespielt.
Ich habe nie Balatro gespielt, deswegen
genau, weil das wurde immer so ein bisschen angekündigt in letzter Zeit als Balatro als Brettspiel quasi.
Ja, da kann ich gar nicht mitreden. Ich kann nur sagen, was wir machen, ist, wir craften uns eigentlich unser Pokerdeck zusammen mit einer Kartenhand und können da verrückte Dinge machen. Wir können manchmal mehr Karten ziehen also wir haben mehr Karten auf der Hand als die fünf, dann können wir wieder welche abschmeißen, können welche neu nachziehen. Manche wollen wir trashen, deswegen Trash-Poker. Wenn wir die Karten trashen, bringen die uns bestimmte Vorteile und eine Wertungselemente für eine Schlusswertung. Wir können, wenn wir Karten aus der Mitte einsacken können, also je nachdem, wer das höchste Pokerblatt hat, der darf dann immer Karten aus einer Mitte nehmen, die dann, wenn ich sie einsacke, nochmal einen Effekt mitbringe. Also zum Beispiel eine Aufwertung zu machen und dann habe ich eine Fähigkeit, die mir was bringt, und das heißt zum Beispiel, dass Karo-Karten und Herz-Karten gleichwertig sind. Das heißt, was plötzlich passieren kann, ist, ich kann auch einen Fünfling haben oder einen Flush mit sechs Karten oder was weiß ich nicht was. Also da gibt es ganz viele lustige Dinge, die ich da machen kann. Es gibt Sonderkarten, die man aus der Mitte bekommen kann, wo einfach mal zwei Siebener drauf sind. Das heißt, ich kann mal mit fünf Siebenern gewinnen plötzlich, anstatt nur mit vier Siebenern. Also da ist eine ganze Menge, was da drin steckt. Es war wahnsinnig, fand ich, kleinteilig und auch sehr unintuitiv, aber nachdem man mal so ein bisschen reingekommen ist, hat das echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, und wir waren uns nach dieser Partie einig, das ist ein Spiel, was wir auf jeden Fall sehr bald mal in der Tiefe kennenlernen wollen, weil wir hatten da richtig Freude dran und ich habe jetzt richtig Bock, Balatro mal kennenzulernen.
Ja, weil, also ich muss sagen, dieser Pitch mit, das ist Balatro als Brettspiel, ich glaube nicht, dass der dem Spiel gut tut, weil so viel Balatro steckt da nämlich gar nicht mehr drin. Also ich war da eher so ein bisschen underwhelmed, was den Balatro-Teil angeht. Also was zum Beispiel drin ist, du hast gesagt, wir können Aufwertungen machen, das heißt, ich kann zum Beispiel meinen Drilling so lange aufwerten, bis der mir viel mehr Punkte bringt als ein Royal Flush am Ende oder so, ja, sowas. Das ist in Balatro auch der Fall, aber ansonsten unterscheidet es sich doch vom Spielgefühl und auch von den Sachen, die man da macht, sehr. Also bei Balatro trashen wir gar nichts und wir spielen auch nicht kompetitiv gegeneinander. Ich war eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das ein kooperatives Spiel sein wird, wo wir quasi gemeinsam ein Ziel erreichen wollen. Deswegen, also lasst euch nicht zu sehr davon, also erwartet nicht zu sehr ein Balatro als Brettspiel, aber erwartet ein schönes Poker, eine schöne Poker-Variation, die neben Balatro auch Spaß machen kann.
Ein paar redaktionelle Schwächen habe ich schon ausgemacht, aber über die lasse ich mich dann aus, wenn wir das dann wirklich besprechen, weil da waren so ein paar Dinge unklar formuliert oder auch auf den Boards nicht so gut gedruckt. Aber der reine Spielspaß, das, was ich da gemacht habe, das hat mir unheimlich gut gefallen. Also sehr reizvoll und ja, wartet darauf, weiter erkundet zu werden. Genau wie ein Legespiel, was ich gespielt habe, auf das ich mich tatsächlich mit am meisten gefreut habe im Vorfeld, nämlich Riffwelten, eine Neuheit von Strohmann Games, bei der wir ähnlich wie bei Sattgrün oder bei Cascadia aus einer offenen Auslage in der Mitte eine Kombination aus einem farbigen Fisch und dann einem weiteren Plättchen legen. Und das weitere Plättchen ist entweder eine Korallenart oder ein Meeresbewohner oder Riffbewohner. Bei den Korallen wollen wir um die Korallen in unserem Tableau die Fische in einer bestimmten Anordnung um die Koralle anordnen, damit wir die umdrehen und werten können. Und die Riffbewohner, die beziehen sich dann auf Positionen der Korallen im Riff in Bezug auf diese Riffbewohner. Und die, ja, wollen wir auch spielen, weil die bringen am Ende des Spiels auch nochmal Punkte. Und diese Auswahl der Plättchen, das Einpuzzeln in dem Riff, das Erfüllen dieser Aufgaben, wie lege ich die zusammen, wie sortiere ich das, wie passt das miteinander, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ich habe an dem Wochenende gleich zwei Partien Riffwelten gespielt und da habe ich richtig Bock weiterzuspielen, weil erstens sieht es total cool aus und zweitens finde ich die Aufgabe nochmal deutlich runder, deutlich geschmeidiger als bei Sattgrün und gleichzeitig deutlich anspruchsvoller als bei Cascadia. Ich war ein bisschen überrascht, weil die Cascadia-Anleihen, die sind sehr, sehr deutlich, ob das nicht so, also ein bisschen geklaut klingt, weil das ist jetzt eben nicht von Randy Flynn wie Cascadia so, sondern es ist von dem Macher von Wundersame Wesen, und auch die Grafikerin oder Illustratorin ist diejenige, die Wundersame Wesen auch gestaltet hat, deswegen ist es auch wieder sehr schön geworden. Und das waren jetzt in den beiden Partien, fand ich das eine unheimlich schöne und reizvolle Aufgabe, auch mit so offenen Aufträgen oder so Zielen, die man dann noch zusätzlich erfüllen kann. Und du hast in jeder Runde wirklich eine knifflige Entscheidung, welche Plättchen nehme ich, wo lege ich die hin, positioniere ich die zueinander, wenn du dann so eine Muschel oder so eine Koralle oder so einen Meeresbewohner erfüllst, dann kriegst du nochmal eine Muschel dazu und die Muscheln kannst du wieder einsetzen, um in der Auslage was auszutauschen oder einen Fisch zu versetzen, um dann wieder ein anderes Ziel zu erfüllen. Da kannst du so kleinere Kettenzüge auch mal machen. Also das hat mir in den ersten beiden Partien jetzt tatsächlich sehr, sehr viel Freude gemacht. Hast du das ausprobieren können?
Nicht auf der Messe, aber ich habe das letztes Jahr schon mal bei einem Freund die englische Version gespielt. Ja, und ich mag Legespiele. Das heißt, das hat natürlich genau auch bei mir ins Schwarze getroffen.
Ja, und das war dann tatsächlich auch schon mein Samstag. Hast du da noch viel gespielt?
Ich habe noch drei kleine Neuheiten bei Game Factory ausprobiert. Die kann man relativ schnell erklären. Wir haben einmal Cork dort gespielt. Das ist so ein Spitzpass auf in neu. Also wir haben kleine Schnüre mit Korken dran und müssen die schnell wegziehen, wenn der dran ist, eine bestimmte Zahl würfelt. Ist witzig, macht genau das, was es machen soll. Aber ich meine, also das ja, ist nichts Weltbewegendes, aber lustig. Dann haben sie ein kleines Kartenspiel, Check. Das ist, ich sammle auch wieder bestimmte Sets, um Aufträge zu erfüllen und am meisten Punkte zu machen. In der Mitte liegen immer farbige Zahlenkarten aus. Ich darf entweder immer alle Karten einer Zahl nehmen oder alle einer Farbe und kann damit dann Aufträge erfüllen. Auch hier nichts Weltbewegendes, aber es funktioniert gut. Man hat, macht auch Spaß. Und das dritte hat mir persönlich tatsächlich am meisten Spaß gemacht. Ich glaube aber, dir hat es gar nicht so viel Spaß gemacht, nämlich Metro Bingo. Da ziehen wir in guter alter Bingo-Manier Zahlen aus einem Beutel und müssen die auf unser Blatt eintragen. Und das ist eben in Form einer Metrolinie, die geht von links nach rechts. Und es gibt verschiedene Pläne, auf manchen sind es auch mehrere Metrolinien und müssen die von links nach rechts aufsteigend eintragen. So, und je länger wir es schaffen, eine aufsteigende Zahlenreihe zu bilden, umso mehr Punkte gibt es am Schluss. Und wenn es halt nicht anders geht, muss ich irgendwann wieder eine neue anfangen und dann wieder aufsteigend zeichnen. Und das ist durchaus spaßig, das ist halt ganz simpel. Aber man muss sich schon gut überlegen, wo man die Zahlen hinschreibt, sonst wird es nämlich einfach nicht gut laufen. Und da bin ich gespannt, mal auf die verschiedenen Pläne mit ihren kleinen Extra-Regeln noch auszuprobieren. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Ja, ich kann auch nicht sagen, dass es mir nicht gefallen hätte. Ich fand es in der ersten Partie so ein bisschen trivial von der Aufgabe erstmal, aber der Teufel steckt im Detail und insofern kann ich da Vergnügen drin finden.
Ihr habt es ja auch mit den falschen Regeln gespielt. Die haben es ein bisschen uninteressanter gemacht. Ja, da haben wir doch abends auf der Game Night gemerkt, ihr hättet eigentlich erst die eine Linie komplett machen müssen auf dem Plan und dann die andere.
Stimmt, ja.
Die Kreuzstellen sind dann das Entscheidende, so, wo sich die Linien kreuzen. Aber egal, ne? Also da kann man auf jeden Fall mal noch ein paar Partien machen. Ist ganz einfach und schnell gelernt.
Ich habe dann nur noch zum kleinen Absacker am Ende Senzu gespielt, ein Fächerspiel von Huch, was erschienen ist, bei dem wir so Karten auslegen und dann Fächer damit bilden müssen. Und wenn wir diese Fächer gebildet haben, kriegen wir dafür hier eben noch einen anderen Fächer. Und wer zuerst seine drei Fächer zusammen hat, der hat gewonnen. Und das war tatsächlich eine richtig schöne, richtig coole Aufgabe. Das werde ich demnächst mal ausführlicher besprechen. Ist aber ein sehr schönes kleines Kartenablegespiel. Und wenn man das mag, dann ist das tatsächlich ein Spiel, an dem man Freude haben kann. Aber ich habe jetzt auch hier nur eine Partie gespielt. Da würde ich, glaube ich, dann demnächst noch mal ein bisschen mehr zu machen.
Ja, das war's bei mir am Samstag. Genau, dann kam schon der Sonntag.
Dann kam der Sonntag, genau. Und das war tatsächlich aber auch das, was ich am Sonntag gespielt habe. Ich habe am Sonntag noch ein bisschen Riffwelten gespielt. Ich war noch mit Freunden von mir dann auf der Messe unterwegs und habe dann nochmal The Plank habe ich kennengelernt, ein kleines Push-Your-Luck-Spiel, bei dem wir möglichst nicht von der Planke rutschen wollen und alle anderen aber von der Planke schubsen wollen. Das hat mir ganz gut gefallen. Das erscheint im Herbst bei dem Verlag, die auch Quango gemacht haben. Dann habe ich noch ein bisschen Riffwelten gespielt an dem Tag und eben dieses Senzu. Aber dann sind wir ja am Sonntag zur Spiel des Jahresverleihung. Deswegen habe ich nicht allzu viel spielen können. Ich glaube, du hast da noch ein bisschen was gespielt. Und ja. Damit würde ich es dann, glaube ich, heute mal bewenden lassen. Jetzt sind wir ja schon bei 1¾ Stunden und können dann die Spiel des Jahresverleihung noch mal an anderer Stelle vertiefen.
Genau, also meine zwei letzten Spiele am Sonntag, über die würde ich gerne kurz noch sprechen, weil sie mich beide sehr interessiert haben. Das eine war auf meiner Vorfreudeliste für Berlin ganz oben, nämlich Next Station Berlin. Ich bin ein riesen Next Station London Fan. Ich spiele das fast jeden Tag noch auf der Board Game Arena. Ich habe über 1000 Partien. Also das ist wirklich verrückt, wie gut mir dieses Spiel gefällt. Und auch seine zwei Nachfolger habe ich gespielt. Die haben mir auch beide gefallen, aber nichts kam an Next Station London ran. Und auf Next Station Berlin habe ich mich natürlich gefreut. Ich meine, in Berlin, das neue Spiel und mit Berlin-Bezug ist ja auch interessant. Wir machen das Gleiche wie immer. Wir zeichnen U-Bahn-Linien ein. Der besondere Clou ist jetzt, wir haben zwei Seiten, es sind links und rechts geteilt. Es wird nicht thematisch in der Spielanleitung erwähnt, aber offensichtlich stand da Ost- und West-Berlin als Vorlage bereit und das soll das thematisch auch sein, denn wir bekommen auch Sonderpunkte im Spiel, eigentlich sehr schön. Ich weiß gar nicht, warum sie das thematisch nicht genauer ausgeführt haben, wenn wir die beiden U-Bahn-Linien miteinander verbinden. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr nur eine blaue und eine grüne und eine, sondern wir haben zwei Startpunkte und wenn wir es schaffen, in der Runde die zu verbinden, gibt's extra Punkte. Also schön. Bisschen komplizierter als die anderen Teile, aber ja, also für Fans der Reihe. Macht super viel Spaß. Und das Zweite, was ich noch angespielt habe, zumindest bevor ich dann keine Zeit mehr hatte, weil ich auch zur Verleihung rüber wollte, war Quebec. Das kommt bei Spielworks raus, ist vor ein paar Jahren schon im Original erschienen. Ein schönes Eurogame mit einem ganz interessanten Siegpunktmechanismus, weil wir sind quasi Architekten, die Quebec aufbauen. Das machen wir. Wir bauen da auf einem gemeinsamen Spielfeld Sachen hin, indem wir so Scheibchen auf das Spielbrett legen. Ich will gar nicht genau erklären, wie das funktioniert. Das Entscheidende ist, wenn dann Wertungen stattfinden, kommen diese Scheiben immer in die Mitte in so ein Rondell rein. Und ganz am runden Ende wird dieses Rondell ausgewertet. Es gibt fünf Bereiche. Wir fangen im ersten an. Jeder kriegt so viele Punkte, wie da Scheiben drin sind. Aber wer die meisten Scheiben hat, darf jetzt die Hälfte davon in den nächsten Bereich mitnehmen. Dort kriegt wieder jeder so viele Punkte, wie da Scheiben sind. Und wer die meisten Scheiben hat, darf wieder die Hälfte mitnehmen in den nächsten Bereich und so weiter und so fort. Das heißt, da muss man sich vorher gut überlegen, wo will ich meine Scheiben hier strategisch sinnvoll platzieren. Und die halbe Partie, die ich da gespielt habe, hat mir sehr viel Lust auf mehr gemacht. Da freue ich mich also auch schon sehr drauf.
Ja, das steht hier bei mir auch. Das konnte ich auch mitnehmen und da bin ich wirklich sehr neugierig drauf, weil Spielworks-Titel sind immer auf jeden Fall irgendwie besonders und deswegen bin ich auf Quebec auch sehr, sehr neugierig. Ja, wir hatten eigentlich überlegt, wir wollten noch ein bisschen über die Spiel des Jahresverleihung sprechen, aber jetzt geht uns ein bisschen die Zeit aus, weil bei mir tatsächlich im Nebenzimmer schon der Stefan und der Olli warten und mit den Hufen scharren, dass wir jetzt gleich Horologium spielen können. Deswegen werden wir über die Spiel des Jahresverleihung zu einem anderen Zeitpunkt sprechen. Aber wir können mal kurz ein kleines Zwischenfazit machen und dann kann ich noch eine lustige Begebenheit noch ergänzen. Also ich fand die BerlinCon auf jeden Fall wieder sensationell. Sie war top organisiert. Das Estrel Hotel ist einfach eine fantastische Location und da kommt jetzt meine lustige Begebenheit, denn ich habe, warum auch immer, ein Free Upgrade bekommen von meinem Zimmer. Ich war vor 2 Jahren als Moderator im Estrel Hotel bei einer großen Veranstaltung und habe dann ein richtig cooles, schönes Zimmer bekommen in einer Suite und hatte dann richtig viel Platz. Das wiederum veranlasste jetzt den Julian von One More Time Games mir zu schreiben und sagte, naja klar, der Herr Lordcast. Also habe ich einen neuen Spitznamen, der Typ vom Lordcast und ich möchte jetzt künftig auch bitte so angeredet werden. Nee, das hat viel Spaß gemacht und habe tolle Leute getroffen, auch Freunde von hier aus Wiesbaden oder ein Kollege von mir, der eben oder ein Freund von mir, mein ältester Kindergartenfreund, der mit seinem Sohn da war, mit dem ich dann ein bisschen Zeit verbracht habe und so. Das war ein richtig cooles Wochenende, auch mit dir, mit der Daphne, mit den Jungs von den Ludoholikern, auch wenn sie beim Kneipenquiz natürlich völlig unangemessen übertrieben ihren Sieg gefeiert haben, das muss man schon sagen, nein, von Herzen gegönnt und war eine coole Zeit und ich freue mich jetzt schon wieder aufs nächste Jahr, es war einfach ein richtig, richtig tolles Event.
Ja, so sehe ich das auch, die BerlinCon ist ganz toll, vor allem falls ihr euch quasi überlegt, oh, ich war noch nie auf einer Brettspielmesse und ich will mal gerne auf eine gehen, dann fragt man sich, wo soll ich hin? Nach Essen, nach Dortmund oder nach Berlin? Und da wäre meine ganz glasklare Empfehlung, eindeutig die BerlinCon, weil das ist die einsteigerfreundlichste Variante von all dem, denn sie ist ursprünglich mal designt worden als Spielefestival und das ist sie auch immer noch. Das Spielen steht hier ganz klar im Vordergrund. Es sind mittlerweile so viele Leute da, dass es Gott sei Dank auch für die Verlage attraktiv genug ist, da Neuheiten vorzustellen und dass auch viele Verlage da sind. Und man kann das Messeerlebnis dort haben, aber gleichzeitig kann man halt auch aus einer riesen Spieleausleihe den ganzen Tag über sich Spiele ausleihen. Da sind auch die Sachen, die in Essen rausgekommen sind und die in Dortmund rausgekommen sind, ist eh alles da. Das heißt, wenn ihr mal auf eine Messe fahren wollt und habt damit noch nicht viel Erfahrung oder habt vielleicht nur Zeit für eine Messe im Jahr und wohnt eher in der Nähe von Berlin, dann probiert die BerlinCon doch mal aus. Das ist wirklich ein absolutes Spitzenevent für alle, die gerne mal ein Wochenende lang spielen wollen. In toller Atmosphäre.
Dem kann ich mich vorbehaltlos anschließen. Und ja, der Vorverkauf für das nächste Jahr geht schon bald wieder los. Also haltet die Augen und Ohren offen auf der Website der BerlinCon. Und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Wahrscheinlich auch vorher mal in Essen oder woanders. Fabian, wir sehen uns eh bald und werden wieder miteinander spielen und feiern und lustige Dinge tun. Ich sag dir jetzt erstmal ganz lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wünsche ich, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere und vielleicht magst du ja auch deine Eindrücke von Neuheiten oder der BerlinCon mit uns teilen, dann gerne in den Kommentaren. Und du weißt es längst, das letzte Wort hat das in guter alter Tradition auch heute mein Gast und das ist heute Fabian Ermantraut vom Podcast Better Late Than Never.
Ja, der jetzt wirklich schon oft genug da war, um sich mal was im Voraus zu überlegen, aber ich habe natürlich wieder nicht dran gedacht. Und frag mich jetzt natürlich, was ich sagen soll. Ach, ich habe doch vorhin hier bei Too Much Info, da habe ich dir doch eine Erklärung gegeben. Ich war noch ein zweites Mal dran in der Runde. Da hat es aber jemand erraten. Und das gebe ich den Hörern und dir jetzt einfach noch am Schluss mit. Und dann dürft ihr ein bisschen grübeln. Und wer wissen will, was die Antwort war, weil er selber nicht drauf kommt, kann mir gerne bei Instagram schreiben oder so. Und zwar, es gab mal einen Film über das Ende der DDR, in dem eine Person das aber nicht mitkriegt, weil sie im Koma liegt. Und da muss im Nachhinein sich drum gekümmert werden, dass die Frau quasi nicht einen Herzinfarkt kriegt, wenn sie aufwacht und merkt, die DDR gibt's nicht mehr. Und um das zu tun, muss ein ganz bestimmtes Produkt beschafft werden, das es jetzt nicht mehr gibt. Ein DDR-Produkt. Und das ist gesucht.